herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Wie letzte Woche von der Couch der Triathlon-Redaktion im Büro des Chefredakteurs Nils Fliessart melden sich, wie gerade schon erwähnt,
Nils Fliessart
und ich, Simon Müller. Ja, wir sprechen auch heute wieder darüber, was so in den letzten Tagen, in der letzten Woche passiert ist im Triathlon, im Sport. Mittlerweile in dieser Zeit, wo eigentlich gefühlt ja weniger passiert als sonst, haben wir es ganz oft, dass wir so gefühlt, also eben halt auch gefühlt denken, es ist gar nicht so viel passiert. Und wenn man dann doch nochmal drüber nachdenkt, dann war irgendwie an allen Ecken und Enden doch noch so ein bisschen was los, worüber man entweder berichten kann, aber auch drüber irgendwie diskutieren oder sich mal vieles genauer angucken kann. Es fällt jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall deutlich mehr auf, als wenn jetzt am Wochenende wieder 4 bis 6 Rennen stattfinden würden und alle in Action wären. Wäre, glaube ich, uns allen auch irgendwie lieber.
Auf jeden Fall.
Aber so merkt man irgendwie auch, es ist ja eine große Zeit der Improvisation. Aber irgendwie ist dann doch immer an verschiedenen Stellen viel los. Wir haben heute Mittag festgestellt, du bist nicht nur in Urlaubsstimmung, weil das dein erstmal für, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so?
Ja, 2 Wochen.
2 Wochen,
genau.
Letzter Arbeitstag
ist. Ist geil, alle verabschieden sich immer im Podcast in Urlaub. Frank doch letztes Mal auch irgendwie so letzte Abendshandlung noch Podcast aufnehmen und dann, irgendwann sind wir mal alle dran.
Ja, das stimmt. Wir haben aber auch festgestellt, dass du so ein bisschen in Wettkampfstimmung gerätst.
Was heißt gerätst? Eigentlich ja schon die ganze Zeit so. Also mir geht es tatsächlich so, dass ich irgendwie, ja, es juckt. So, ne? irgendwie will man dann doch irgendwie was machen und ich ertappe mich halt immer dabei, dass ich mir, immer wenn es irgendwo steht, hier kann man sich anmelden, dann gucke ich auch nicht auf Distanzen oder irgendwas, ob das realistisch ist mit meinem Trainings- und Körpervolumen, ob sich das vereinbaren lässt. Und mich juckt es tatsächlich, mich immer anzumelden, irgendwie so.
Dazu muss man sagen, das hat eigentlich 2 Besonderheiten. Einmal, weil du, vorsichtig gesagt, glaube ich, wenig im Training bist.
Ja, das ist, ja.
Und das jetzt die Tatsache, worauf ich hinaus wollte, was wir vorhin schon mal besprochen haben, dass das jetzt befeuert wurde von einem ganz besonderen Hygienekonzept in deiner Heimat.
Ja, genau. Ich bin Bremer und deswegen auch dem Bremen-Marathon immer so verbunden, eigentlich in der tragischen Verbindung, weil es ganz, ganz selten nur ist, dass wir da überhaupt teilnehmen können, weil der immer traditionell Anfang Oktober stattfindet und da sind wir normalerweise auf Hawaii. Und deswegen ist das eigentlich ausgeschlossen und das finde ich total schade. Jetzt würde sich in diesem Jahr, könnte man, und jetzt ist aber noch nicht klar, ob der stattfindet oder nicht. Und deswegen aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich behalte das immer so ein bisschen im Auge. Und das ist tatsächlich so, dass sie, ich weiß gar nicht, gestern oder heute haben sie so ein ganz witziges YouTube-Video reingestellt, wo sie so animiert, zeichentrickmäßig darstellen, wie das ablaufen könnte. So eine Großveranstaltung. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer sind da mit einem drum und dran. Es gibt auch einen 10er. So Firmenläufe, glaube ich, auch und eben der Marathon, also auf jeden Fall 4-stellig, deutlich und war total spannend, das mal zu sehen, wie sich das vorstellen. Also man kommt irgendwie an und wird dann in ein Parkhaus geleitet, man kriegt vorher einen Umschlag, wo man seine Startnummer schon hat und die muss man irgendwie drauf bappen, dass man sieht, dass man Teilnehmer ist. Ja. Genau, und dann kriegt man eine Ebene im Parkhaus zugeteilt und da stehen dann überall Stühle und dann findet man seinen eigenen Stuhl und da liegt dann ein Poncho drüber, so ein Poncho-Handtuch, unter dem man sich dann umziehen kann, weil es ja keine Umkleidekabine und sowas gibt, ne? wie sonst. Und das habe ich aber noch nicht so ganz rausgefunden. Dann steht da irgendwie auch ein Verpflegungsgürtel. Also es scheint dann ja auch keine Verpflegungsstationen geben zu dürfen und so weiter. Ich weiß nicht, ob da Gels reingestopft sind oder ich habe keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen. Aber dann wird man ausgerüstet und dann wird man tatsächlich so der Plan. Also es ist noch nicht genehmigt, aber es läuft. Das ist auch noch nicht abgesagt. Soll man so wie Rolling Start mäßig dann eben an die Startlinie geführt werden. Irgendwie auf einer ziemlich langen Reihe. Und dann immer, ich glaube, 4 Leute nebeneinander über die ganze Straße, ist eine ziemlich breite Straße da in Bremen verteilt. Und dann alle 3 Sekunden werden dann die Leute ins Rennen geschickt nach der zu erwartenden Zielzeit, die man halt bei der Anmeldung angegeben hat. So dass es möglichst wenig Überholvorgänge geben wird, wenn überhaupt.
Ja, so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also wenn man jetzt gerade in der Zeit irgendwas sieht, dann ja, dass am ehesten noch Laufveranstaltungen stattfinden können. Unter einem anderen Stern steht es natürlich, wenn es in einer Großstadt ist und wenn es dann deutlich mehr als, ja, teilweise bei so Bahnläufen natürlich nur ein paar Dutzend oder bei kleineren Straßenläufen, die jetzt limitiert waren, ein paar hundert Leute sind. Ja. Aber klar, das ist natürlich von der Atmosphäre her auch was anderes. Wenn, du hast auch gesagt, beim Zuschauerkonzept wird dann extra darauf geachtet, dass sich das möglichst verteilt werden soll. Das wäre natürlich mal was Neues, weil sonst warten da immer alle auf, was ist es, Rathausplatz? Ja. Und alle stehen im Ziel und das ist eine geballte Masse. Wenn das sich über die Strecke verteilt, ist natürlich auch für die Teilnehmer sehr angenehm.
Ja, also es ist zumindest so geplant. In dem Video soll es irgendwie mehrere so Spaliere geben. Also keine richtigen Nester, sondern irgendwie der Plan ist so, dass man so mit so Poolnudeln rechts und links quasi das so ausstreckt. Und dass man dadurch quasi ein Spalier über, weiß was ich, es müssen dann mehrere hundert Meter sein irgendwie, ja. Durch das die Läufer dann durchlaufen und das dann halt immer wieder auf der Strecke so, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, finde ich alles ziemlich spannend, mal gucken, ob das genehmigt wird. Also in Bremerhaven habe ich jetzt gelesen zum Beispiel, soll tatsächlich, also die haben das genehmigt gekriegt im August, dass dann ein Marathon stattfinden soll, ich glaube mit 1000 Leuten, ja. Begrenzung und mal gucken, was es noch so gibt. Aber das könnte schon sein, dass mich das juckt.
Wir sind da ja auch schon mal zusammen gestartet.
Ja,
genau. Beide auch über 10 Kilometer, fällt mir gerade ein. Was war denn das für eine Konstellation? Da war das ein bisschen früher, ne? Ein paar Tage später bist du dann und mit den anderen nach Hawaii geflogen.
Genau, da war das so, Hawaii wandert ja auch immer dann irgendwie so. Und da war es so, dass es am 3., 4. Oktober oder so, ne? Genau. Und so 2-3 Tage später sind wir geflogen, ja.
Ja.
Das war vor ein paar Jahren, das weiß ich noch. Und ich fand das da so stark, dass ich dann gesagt habe, so, da will ich eigentlich auf jeden Fall nochmal einen Marathon machen. So,
das wäre jetzt meine Frage gewesen, würdest du dann auch theoretisch aus der kalten Hose jetzt Marathon laufen?
Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich schon.
Also mal wieder alles über Bord werfen, was wir den Leuten mit gutem Gewissen raten, ja, und es selbst anders machen.
Wahrscheinlich schon.
Ja.
Genau. So. Ja, aber warum reden wir denn hier so?
Du bist ja alt genug, du weißt das ja auch alles.
Ja.
Du musst da selbst Verantwortung für übernehmen dann.
Ja, aber warum reden wir denn hier über mich? Was machst du denn noch dieses Jahr überhaupt?
Ja, wenn ich das wüsste. Ein paar Bahnläufe hoffentlich. Also ich würde gerne noch 10.000 Meter laufen.
Ja gut, 10.000 Meter kannst du ja immer laufen.
Ja, aber doch nicht mit einem entsprechenden Feld und so weiter. Da gibt es halt jetzt noch ein paar Termine, wo das wirklich stattfinden soll. Bei uns in Schleswig-Holstein gibt es jetzt einen Nachholtermin für Landesmeisterschaften, gemeinsam mit Hamburg für 5.000 Meter. Sowas noch, aber so Triathlon eigentlich nichts mehr geplant dieses Jahr.
Ja.
Habe ich mich mit abgefunden. Aber ist tatsächlich auch vielleicht ganz gut.
Ja. Wobei auch da gibt es ja tatsächlich auch immer noch wieder so ein paar, die, also ich meine zu den, ja leider Gottes zu den Absagen kommen wir ja gleich noch, aber es gibt heute auch noch welche, wir haben vorhin uns gerade drüber unterhalten, die Hölle von Kuh im Harz, eine kleine Mitteldistanz, 300 Teilnehmer glaube ich, ausgebucht,
ja.
Die haben schon irgendwie so die zweite und dritte oder weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Runden es da gibt mit Gesundheitsamt und Polizei und so weiter und Stadt alles genehmigt bekommen. Also das scheint tatsächlich einer der ganz wenigen über den Triathlon, Hallig-Triathlon, der jetzt mittlerweile berühmt ist, haben wir ja schon gesprochen. Es sind diese kleinen Veranstaltungen, deren große Stärke es halt wird, dass sie einfach sagen können, ja, wir haben nicht so viele Teilnehmer, man kann das handeln. Ne?
Ja, was natürlich spannend ist, ob das so mit Nachdruck für die Veranstaltung auch in den kommenden Jahren ein Pluspunkt ist, dass das zu den Events gehört, die jetzt ein bisschen mehr einfach Aufmerksamkeit auch bekommen, dadurch, dass sie stattfinden oder stattfinden können,
ja.
Und dass das einfach für ein paar mehr Athleten auch langfristig vielleicht mal so ein Ziel ist, weil gerade Hölle von Kuh, also nicht nur der Name ist halt bombastisch, sondern das ist ja auch eine Strecke, das grenzt ja quasi an Extremrennen. Also ja, ich weiß nicht,
wie auf der Mitteldistanz, das dürfte eine der härtesten sein. Auf
ja,
jeden
2500 Höhenmeter oder so,
ja.
Da lehne ich mich jetzt, also es ist jetzt geschätzt, aber extrem viele Höhenmeter, extrem harte Kurse, das hat halt auch so ein besonderes, also eine besondere Atmosphäre dann. Und wenn das Leute vorher noch gar nicht kannten, also gut, jetzt reden wir drüber, aber wenn man dann halt eben auch merkt, okay, da sind vielleicht Teammitglieder, Freunde, Bekannte irgendwie, weil das eine der wenigen Sachen letztendlich dann war, dieses Jahr, die stattfinden, dann profitiert so ein relativ kleines Event, was kommt natürlich jetzt drauf an, aber eventuell auch drauf angewiesen ist, vielleicht auch langfristig davon. Das wäre natürlich wünschenswert.
Wobei ausgebucht sind die ja eh. Also obwohl, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber in diesem Jahr sind sie halt ausgebucht.
Ja.
Ne? Aber ich kann mir auch echt vorstellen, weil viele sich da halt eben auch drauf stürzen. Ne?
Aber ist es denn so, dass da das Teilnehmerlimit auch begrenzt werden musste? Also dürfte das sonst für mehr Leute öffnen? Ist das jetzt
das ist eine gute Frage. Ich habe nur vorhin gesehen, dass es irgendwie ab Juli eine Tauschbörse öffnen soll oder so eine Startplatzbörse, wenn du nicht kannst oder was weiß ich. Und Das habe ich dir noch versucht vorhin ans Herz zu legen. Top-Triathleten heißt, glaube ich, die Formulierung. 8:30 auf der langen Distanz, bei den Frauen 9:30. Und die Lust haben, für einen der Sponsoren da zu starten, können sich per Mail melden.
Also, Simon. Da falle ich nicht drunter.
Nee.
Ja, du hast gerade schon gesagt, neben allen Sachen, die noch Perspektive haben, stattzufinden dieses Jahr, gibt es jetzt Rennen, die ja über Wochen eine große Erwartungshaltung aufgebaut haben, fast schon über Monate, und jetzt letztendlich doch abgesagt werden mussten. Ja, nicht natürlich selbst, sondern dann eben entweder aufgrund der Folgen der politischen Anweisungen oder der Zusammenarbeit mit entsprechenden Ämtern oder eben dann der Landesregierung. Darunter fallen, und das wird sicherlich auch die meisten betreffen und interessieren, der Ironman 73 Duisburg, der am 4.10. stattfinden sollte, wo das noch ganz lang offen war, wo dann aber auch bei der Bekanntgabe des Alternativtermins, der ohne feste Radstrecke angekündigt wurde, wo dann schnell klar wurde danach, okay, da gibt es jetzt einen Termin, aber die Stadt weiß nichts davon, beziehungsweise es gibt keine Anträge auf Strecken, keine Genehmigung, keine Zusagen, wo dann, ich glaube, jetzt dazwischen lagen dann 4 oder 5 Tage.
Wenn überhaupt, oder?
Ja, ja. Also zwischen Ankündigung und Absage, beziehungsweise dann Absage für dieses Jahr mit Neuansetzungen für 2021 im August, wo es eigentlich hätte stattfinden sollen, auch dieses Jahr. Und ähnlich, und das ist eigentlich dann ganz interessant, weil das so ein bisschen exemplarisch für viele internationale große Rennen sein könnte, dass die Premiere der Challenge Cape Town abgesagt wurde. Die hätte nämlich stattgefunden am 8. November und ein Termin, der immer noch offen ist, wo, glaube ich, aber viele sich einig sein werden, dass das einfach nicht zu realisieren sein wird, ist der Nachholtermin vom Ironman Südafrika, bei dem ja auch Frank gestartet wäre, der ja auch gesagt hat, die zwei Optionen, die es damals gab, entweder verschieben auf November für die 2020-Edition oder mit ins nächste Jahr nehmen. Frank hat sich für 2021 entschieden. Genug andere haben es auf November gelegt, ja. Vielleicht auch in der guten Hoffnung damals zu dem frühen Zeitpunkt, was hatten wir da, am März, ne? Dass es abgesagt wurde, dass das irgendwie 8 Monate später schon alles funktionieren wird, die jetzt vielleicht darauf hintrainiert haben, die auch immer noch davon ausgehen, da ist ja auch jeder anders oder auch anders realistisch, weil wenn man sich das jetzt gerade anguckt, mit irgendwie Corona-Neuinfektionen von bis zu 13.000 pro Tag, stellen die da in Südafrika ja quasi immer wieder aufs neue Negativrekord jetzt auf. Also das Challenge hat da jetzt schon gehandelt und dann die Reißleine gezogen. Bei Ironman ist es ja noch so, dass da nicht wirklich oder zumindest keine finale Aussage kommt. Das wird offensichtlich noch beobachtet. Das ist natürlich jetzt so eine Frage, die auf mehrere Nachholtermine zutrifft. Also wir haben es vor Wochen und Monaten schon gesagt, was passiert jetzt mit Geldern, mit allem, was dazugehört von Athleten, aber auch von Veranstalterseite, was da ausgegeben und investiert wurde, wenn Alternativen, die aufgezeigt wurden, eine Perspektive, die gegeben wurde, wenn die jetzt endlich nicht umgesetzt werden kann. Und das trifft natürlich jetzt Südafrika einfach als wahrscheinlichsten Fall, dass es nicht stattfinden wird, wenn man dann eben auch die Entscheidung von Challenge sieht und auch die jetzigen Zahlen und mit Reise und alles, was dazu kommt, sind sich da, glaube ich, viele einig. Aber dann auch alles andere, was da jetzt noch größere Rennen letztendlich betrifft, ist halt ein bisschen ungewiss noch.
Ja, größere, und die Auswahl ist halt auch nicht so wahnsinnig groß, ne? Mexiko ist ja jetzt auch nicht viel rosiger, glaube ich, oder?
Ja. Ja, ist halt eben die Frage, was passiert dann mit den Leuten? Das ist eben eine schwierige Situation, ne? Wenn das abgesagt wird, wir hatten es eben gerade, dann ist es eben so, dass die Leute vielleicht auch umgebucht werden können aufs nächste Jahr. Also dass dann einfach gesagt wird, okay, ihr hattet die Option zwischen 2020, 2021, ihr habt November gewählt im Fall von Südafrika, jetzt kann es nicht stattfinden, wir buchen euch um auf März. Dann wird es wahrscheinlich die geben, die sagen, da können wir nicht. Es gibt keine Alternative. Das wird dann die gleiche Diskussion sein, die losgeht wie hier auch. Die wollen dann ihr Geld zurückhaben, einfach weil das so nicht vorgesehen war. Und dann wird es die geben, die sagen, ja, okay, super, also den Platz nehmen wir. Das führt dann natürlich dazu, dass es auch da kaum Neuanmeldungen geben können wird.
Ja. Ja, genau.
Also das sind halt so, glaube ich, die beiden Konsequenzen, die dann für Südafrika und auch für alle anderen Rennen mit ähnlicher Konstellation zu treffen. Ja. Also das bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten. Und was noch die deutsche Triathlon-Szene angeht, wurde ja jetzt auch noch Hannover abgesagt, wo es von vielen Seiten Hoffnung gab, wo wir auch ausführlich mit Jan Raphael gesprochen haben, was für eine Situation das ist für die Veranstalter, was alles versucht wird, wie das Konzept aussieht. Und das war ja auch wirklich ein Gespräch, wo man rausgehört hat, da wurde versucht, einfach im Sinne des Sports auf Eigenverantwortung Verantwortung der jeweiligen Athleten natürlich, aber alles so möglich zu machen, dass man irgendwas noch anbieten kann.
Ja.
Ich erinnere mich auch daran, dass er dann sagte, eigentlich kannst du auch mit so einer Entscheidung überhaupt zu versuchen, das umzusetzen, das auch niemandem recht machen, weil es da immer die Leute geben wird, die sagen, wie kann man denn jetzt in der Zeit auch noch versuchen, das irgendwie möglich zu machen, und die anderen, die es halt hoch anrechnen, dass da überhaupt eine Perspektive irgendwie versucht wird zu schaffen. Klar, da kann man natürlich auch geteilter Meinung sein.
Ja, klar. Aber ich meine, das ist natürlich, das ist wirklich auch so, ne? Es war jetzt das Beispiel Bremen, was wir am Anfang hatten, beim Marathon ja genauso. Man kann natürlich auch den Standpunkt vertreten und sagen irgendwie so, hey, jetzt lasst es doch endlich bleiben, ne? Ob der jetzt dieses Jahr noch stattfindet oder nicht, dann machen wir halt nächstes Jahr wieder. Kann man haben, die Meinung. Man kann aber auch sagen, wir kriegen das irgendwie hin, damit wir überhaupt Sport machen.
Ja, also gerade innerhalb Deutschlands muss man ja sagen, im Sinne der ich habe es ja auch gerade gesagt, verantwortungsvoll damit umgehen und auch Eigenverantwortung für sich selbst. Stand jetzt ist das ja auch in vielen Bereichen relativ unproblematisch, gerade mit einem so strikten Konzept. Das sieht ja bei internationalen Wettkämpfen einfach dann auch ganz anders aus. Aber wenn wir dann davon sprechen, dann ist ja unsere Situation gerade in Deutschland auch eine ganz andere, auch in der Triathlon-Szene, wenn man es jetzt darauf beschränkt, als Wettkämpfe, die sonst, was weiß ich, wie du schon gesagt hast, in Mexiko und Südafrika, in Amerika stattfinden. Also ja, aber auch das kann letztendlich nicht stattfinden, obwohl wir da ja aus der Erfahrung und alle anderen, die es gehört haben, wissen, dass da wirklich alles versucht wurde, auch dann mit Bedacht, mit Vorsicht und mit frühzeitiger Absprache. Ja, aber garantiert ist eben nichts. Also das kann man, glaube ich, so daraus mitnehmen.
Jo.
Genau, bevor wir auch zu relativ vielen sportlichen Themen und Ergebnissen noch kommen, haben wir noch unseren Presenter, denn diese Episode wird wie letzte Woche auch präsentiert von Castelli. Wir haben schon drüber gesprochen, es gibt etliche Profiathleten, die auf Castelli vertrauen. Du kannst dich der Reihe anschließen, wie wir gehört haben.
Ja, das finde ich immer schön, dass du das kannst du ruhig nochmal erzählen.
Mit deinem ersten Triathlon im Castelli-Einteiler und der quasi, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der hochpreisigeren Version als der spätere Weltmeister in diesem Jahr, Frederik van Lierde, 2013 in Castelli.
Absolut.
Genau. Normalerweise kennt man Castelli zumindest ursprünglich eher aus dem Radsport. Mittlerweile gehören sie aber auch zu den führenden Herstellern für Triathlon-Bekleidung eben im Triathlon. Wie gerade schon erwähnt, nicht nur du trägst Castelli, sondern auch Patrick Lange, Laura Philipp, Cameron Wolf, eben Frederik van Lierde, der darin 2013 auch Weltmeister geworden ist. Und Castelli ist eben auch eine Marke, bei der man für entweder sich selbst oder Vereine oder Firmen individuelle Designs zusammenstellen lassen kann. Und seit dieser Saison ist es auch so, dass Castelli exklusiver Ausrüster für die Deutsche Triathlon Union ist, das heißt für die Nationalmannschaft, aber auch für die Altersklassen-Nationalmannschaft. Und wir haben unsere Carbon- und Radbekleidung ja auch zusammen mit Castelli gemacht.
Ganz genau.
Und ab dieser Woche, das war letzte Woche noch nicht so, gibt es einen Rabattcode mit 15% auf das gesamte Sortiment mit dem Rabattcode CarbonLactat zusammengeschrieben, jeweils die Anfangsbuchstaben groß, also großes C und großes L im Castelli-Shop unter castelli-cycling.com. Bekommt man dann 15% auf das gesamte Sortiment. Und wie gesagt, da findet ihr alles von Rad- bis Triathlon-Bekleidung, Accessoires und alles, was man so zum Radfahren benötigt. Egal in welcher Disziplin.
Der neue Einteiler sieht übrigens richtig gut aus, finde ich.
Gibt es den eigentlich nur in dieser roten, gelben Farbe? Ich bin ja farbenblind, aber diese...
Ich meine den Deutschland-Einteiler.
Ach so,
wir gesehen hätten.
Ja. Den wir gesehen, ja, es wäre gar nicht lang hin. Es wären jetzt 2 Wochen gewesen. Dann wären
das ist das Verrückte,
Triathlon-Rennen bei den Olympischen Spielen gewesen. Ja. Ja, komisches Jahr, ne, wenn man so drüber nachdenkt, was bis jetzt auch alles passiert wäre.
Ja, irgendwie hat man aber dann auch relativ, also nachdem man, also mir ging es zumindest im Frühjahr, März, so, da hat man sich noch für Ende Februar, Anfang März hat man sich dann noch versucht, gedanklich gegen zu sträuben, dass das alles nicht stattfindet, obwohl es eigentlich klar war. Aber da hat man noch gedacht, irgendwie ist das dann noch nicht so rangekommen. Und dann ging es aber ganz schnell, dass man dann auch gesagt hat, so, jetzt ist es weg.
Und jetzt ist auch alles weg
jetzt
und
jetzt, alles
jetzt ist
weg.
Auch quasi überraschend, wenn noch irgendwas stattfinden kann.
Ja, ne? Genau. Und ab und zu findet halt was statt.
Ja. Also ich bin auch gedanklich tatsächlich schon eher bei der Angst davor, dass das so lang geht, dass so wirklich auch langfristig geplante Alternativrennen teilweise im nächsten Jahr nicht stattfinden können. Also angefangen bei Hawaii, wo ich mich einfach freuen würde, mir das anzuschauen, weil ich mir also nach so langer Zeit und so wenig Rennen, wenn dann im Februar so ein Highlight zustande kommen würde, dann würde ich mich einfach wahnsinnig freuen, nach den Jahren, die ich jetzt auf Hawaii gearbeitet habe, auch mit anderen vielleicht mal eine Hawaii-Nacht zu machen oder so, muss man dann mal gucken, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Und das ist halt also irgendwie auch immer was Besonderes. Also darauf würde ich mich aus Zuschauerperspektive auch total drauf freuen, aber dann eben auch Olympia, ne? Also wir haben ja relativ schnell nach der Verschiebung auch darüber gesprochen, dass sich Experten vor Ort einig waren, dass das dann ohne entsprechende Maßnahmen und international und mit Reisen und so weiter gar nicht so einfach wird, den Termin 2021 zu realisieren. Und da wurde ja dann eben auch präventiv gesagt, wenn das nicht stattfinden kann, dann wird es keine Alternative geben. Dann gibt es einen Durchlauf quasi. Und also allein, dass sich darüber dann zu dem Zeitpunkt schon Gedanken gemacht wurden, zeigt ja, wie möglich es irgendwo ist. Und das finde ich aus der jetzigen Perspektive, also dass dieses Jahr nichts Großes mehr irgendwie passiert, das wissen wir, glaube ich, alle, bis auf ein paar Einzelfälle, worüber wir uns aus sportlicher Perspektive natürlich wahrscheinlich freuen würden, wenn das auch Profis betrifft oder einen selbst, wenn man nochmal ein bisschen was machen kann. Ja. Aber so die ganz großen Dinger wie eben Weltmeisterschaften in verschiedenen Distanzen oder auch sowas wie die WTS, also über verschiedene Standorte in kurzer Zeit, wann das wieder möglich ist. Also es wird ja noch für Ende des Jahres auch was angesetzt, aber ob das dann ab nächstem Jahr wieder so frühzeitig möglich ist, dann um die Welt zu reisen, also das kannst du ja natürlich nicht wirklich, aber so im übertragenen Sinne an zwei Händen abzählen, wie viele Tage die sonst bei einer normalen Saison zu Hause sind mit den ganzen Wettkämpfen und Trainingslager und so weiter. Das ist halt eben jetzt auch ein anderes Leben, was die führen, ne? Ja. Wo man ja gerade sieht, dass auch viele schon wieder im Trainingslager sind, aber die fliegen ja auch nur selten dann, fahren eher und bewegen sich auch nicht ganz so weit weg, wie es sonst wahrscheinlich der Fall wäre. Ja, also alles schon so ein bisschen anders. Ja, aber Dinge, die schon seit längerem genau deshalb stattfinden und auch jetzt wieder stattgefunden haben, sind unter anderem virtuelle Rennen. Da sprechen wir aus einem besonderen Grund drüber, bei dem Ironman Virtual Race 14, insbesondere bei den Männern. An der Stelle sei einmal erwähnt, aus der deutschen Perspektive, Marin Hufe ist Zweiter geworden hinter Meredith Kessler bei den Frauen. Aber bei den Männern war bei dem Starterfeld, das sind ja immer vier, extrem auffällig, wie stark die Laufzeiten waren. Und damit mit auffällig meine ich jetzt nicht, da sollte man ganz genau mal überprüfen, sondern das ist wirklich erstaunlich, wie, also von den Athleten weiß man auch, dass es im Bereich des Möglichen ist, aber ohne große spezifische Vorbereitung, weil wenn wir da über, beziehungsweise es betrifft dann Peter Hemmerich, Jackson Laundrie und Mickey Tuckhold, das sind alles eher Mitteldistanzathleten, natürlich auch mit Kurzdistanz-Hintergrund, aber die haben dann eben bei dem Format, sind sie 3 Kilometer gelaufen und dann virtuell auf Ruvi 40 Rad gefahren. Und die 3-Kilometer-Zeiten, ich nehme jetzt mal die drei, weil das waren die wirklich beachtlichen Leistungen, da ist Peter Hemmerich auf 3 Kilometern auch nicht mal auf der Bahn. Im Gegensatz zu Jackson Laundrie ist er 8:32 gelaufen. Und das mal eben so aus dem Corona-Training zu machen. Also vielleicht hat er die Zeit auch genutzt, um explizit an Grundgeschwindigkeit zu arbeiten und nur die kurzen Sachen. Es würde ja fast darauf hindeuten, also wenn er das wirklich mal so locker fast einen 2,50er-Schnitt da irgendwie rausschütteln kann und weiß, er muss ein bisschen später da irgendwie auch noch Rad fahren. Wobei ich glaube, das wäre sogar möglich, das auf 2 Tage aufzuteilen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, da fragst du was.
Aber das ist trotzdem so oder so, ganz egal. Also selbst wenn wenn er mit, also ohne Folgebelastung, ohne Vorbelastung war es ja auf jeden Fall, aber das auch noch zum Beispiel auf dem Asphalt zu machen, ist schon wirklich, wahrscheinlich rechne ich ihm das nur so hoch an, weil er 6 Sekunden schneller war als ich auf dem Asphalt. Nein, Spaß beiseite.
Wie würdest du das einschätzen? Wie groß ist der Unterschied, ob du das auf der Bahn machst oder auf der Straße?
Oh, es kommt natürlich auf den Kurs auf der Straße an. So wie ich das bei ihm gesehen habe, ist er einfach
geradeaus.
Ja, also das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Natürlich gibt es jetzt auch keinen Grund, das so ernst zu nehmen. Aber eigentlich müsstest du natürlich eine Punkt-zu-Punkt-Strecke laufen, damit du kein Nettogefälle hast und Windverhältnisse und so weiter. Also wenn du leicht bergab mit Rückenwind läufst, wirst du natürlich doch nochmal 15 bis 20 Sekunden vermutlich rausholen können. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das ging aus dem Video auch nicht so hervor bei den Ergebnissen. Aber das wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. Also Peter Hemmerich, den kennt man ja auch von der Mitteldistanz als einen der Athleten, die sonst da auch über einen Halbmarathon richtig schnelle Zeiten hinlegen. Deswegen finde ich es halt umso erstaunlicher. Der hat sich ja auch letztes Jahr in Cozumel das erste Mal an der Langdistanz probiert. Ich kann mich auch nicht mehr so gut an alles vom Rennen erinnern, aber wenn ich mich nicht täusche, dann hat er nicht gefinisht. Also der versucht eher so den Transfer von den ganz starken Mitteldistanzleistungen der letzten Jahre, und der ist ja auch erst seit 2 Jahren Vollprofi.
Aber auch so ein Vielstarter, oder? Der ist so,
ja,
der
total.
Macht total viele 70-3.
Ja, sogar eher Challenge-Rennen, weil der im Hinblick auf die Gesamtwertung.
Money.
Ja, genau. Und das ist ihm ja auch ziemlich gut geglückt. Ich weiß nicht, wie viele Challenge-Rennen er letztes Jahr gewonnen hat. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Plus Podium, plus das ganz große Rennen gegen Sebastian Kienle bei The Championship, wo ich auch dann dabei war zur Berichterstattung. Das war echt ein, also von den Rennen letztes Jahr, einer der größten Fights auf jeden Fall. Auch noch in der Konstellation Sebastian Kienles ehemaliger Coach, Luba Spielek, mit dem stand ich dann zeitweise auch an der Strecke da, und als er dann die Abstände durchgegeben hat jeweils, dann erinnere ich mich an den Post irgendwie danach, dass Lubosch ihm gratuliert hat und irgendwie gesagt, natürlich hätte ich Peter Hemmerich den Sieg gegönnt, aber ich freue mich auch mit dir, du wirst immer auch mein Athlet bleiben. So, das war, da haben wir auch, erinnere ich mich
herzlich
dran. Total, aber dass ich meine, nach wie vielen Jahren waren das bei den 12, 13 Jahren Zusammenarbeit, ist das natürlich auch, das kann man schon verstehen dann. Aber genau, bei Peter Hemmerich, das ist schon, Peter Hemmerich, also 8,32, ordentliches Brett, und nur 9 Sekunden dahinter. Das ist jetzt nicht so, dass das dann Sprintfinish gewesen wäre, wenn sie zusammen gestartet wären. Also 9 Sekunden auf 3000 Meter sind ja schon noch was. Genau genommen 3 Sekunden pro Kilometer. Aber 8,41, Jackson Laundrie, der das dann eben auf der Bahn gelaufen ist, wo man auch sagen kann, das ist dann eben auch besser kontrollierbar, ne? Also wenn du es dann da läufst, da hast du dann wirklich schwarz auf weiß auch deine Zeit. Aber das ist auch schon sehr stark. Und Miki Tuckholt aus Dänemark, der 8,48 gelaufen ist. Das werden wir später den Transfer kriegen. Das ist nämlich genau die neue 3000 Meter Bestzeit von Gwen Jurgensen, die sie aufgestellt hat. Wir haben letzte Woche schon über ihre 5000 Meter Zeit gesprochen. Da ist auch so einiges passiert tatsächlich wieder beim Bowerman Track Club. Aber das tatsächlich, ja, fand ich sehr überraschend. Also wie fit auch alle gerade tatsächlich sind. Vielleicht in der Hoffnung, dass man das auch unmittelbar in Rennergebnisse vielleicht auch noch umpolen kann in nächster Zeit. Selbst wenn es nur 3, 4 Rennen gibt, die alle Leute aus Europa stürzen sich dann vielleicht
drauf. Wollte ich gerade sagen, ich meine, du hast ja gar nicht so eine andere Wahl, ne? Du musst ja irgendwie jetzt den Schalter wieder umlegen, dass wenn du sagst, wenn es dann wieder losgeht, dann musst du ja auch wirklich am Start sein, oder? Wenn du dir noch was vorgenommen hast. Oder wenn du, je nachdem, wie dein Plan auch ist für 21. Ist natürlich ein bisschen ungewiss alles, ne? Nicht so richtig den Fahrplan zu haben, aber ich erinnere mich, wir haben da mal mit Patrick Lange mal drüber gesprochen, der gesagt hat, so dramatisch, wie unser einer sich das vorstellt, der dann irgendwie einen Jahresplan hat und dann muss ich mich auf die und die Distanz und so weiter vorbereiten und das ist meine Saison, dass es da nicht so dramatisch ist, dass immer irgendwas dazwischen kommen kann und dass sie diese Grundfitness gut genug ist, um halt eben innerhalb weniger Wochen den Höchststand zu erreichen letztendlich.
Ja, so muss es ja letztendlich auch sein, aber ich finde es gerade so faszinierend, weil müsste man ihn natürlich mal fragen, aber wenn dann aus einem Basistraining heraus solche Ergebnisse erzielt werden, also gerade bei Peter Hemmerich, das ist ja dann doch nochmal eine Ecke schneller, und auch wenn deine Hauptdistanz woanders liegt, das ist schon ordentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was sonst andere, also während eines Mitteldistanztrainings, weiß ich gar nicht, das ist ja auch zeitweise sehr intensiv, aber bei einem Langdistanztraining läufst du relativ selten 250er Schnitt. Also maximal noch bei 200ern oder mal 400ern, aber das ist dann auch schon sehr schnell das Ende der Fahnenstange wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, es kommt ein bisschen jetzt für alle Profis drauf an, was sie natürlich wollen dieses Jahr. Also wollen sie nur noch, ich sag mal, Triathlon machen, um, natürlich ist es der Beruf, aber um Triathlon zu machen, also um auch natürlich gute Ergebnisse einzufahren, aber das war's dann, oder ist bei vielen auch noch der Gedanke hinter, bei möglicherweise Ironman-Rennen sich auch für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, sei es jetzt 70-3 oder sei es Langdistanz, dann ist natürlich auch die Vision nochmal eine ganz andere. Also wenn du jetzt weißt, du trainierst für ein Rennen, was mittlerweile dann schon wahrscheinlich in 2 Monaten ist, das ist ja greifbar. Das sind dann 8 Wochen Training sind nicht mehr so viel dann. Für beispielsweise September-Rennen jetzt, dann hast du natürlich auch ein ganz klares Ziel vor Augen. Und das ist dann ein Stück weit auch eine Chance.
Du musst ja, also wenn jetzt weißt, was ich, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal von Hamburg reden zum Beispiel, was ja immer noch im Rahmen des Möglichen ist, dass es stattfindet, dann, wenn du da teilnehmen willst, dann bist du ja mittendrin.
Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob es am Ende dann umso bitterer wird, wenn sowas kurzfristig abgesagt wird. Also wenn du bis 2, 3, 4 Wochen rantrainierst, wo du ja, also du taperst ja für eine Langdistanz normalerweise 2 Wochen oder knapp 2 Wochen. Das heißt, das Haupttraining, da ist man ja jetzt irgendwann fast schon für ein Septemberrennen in der Hochphase, theoretisch jedenfalls. Ja. Und diese Ungewissheit ist sicherlich das, was das für alle so schwierig macht, aber ich frage mich so ein bisschen, ob man dann dasteht mit leeren Händen und sich sagt, so hey, das hätte ich, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich anders geplant, oder dass man eben sagt, okay, für den Kopf war diese Motivation wahrscheinlich ganz gut, um das Training überhaupt durchziehen zu können, und komplett verloren ist das nicht. Das war wahrscheinlich besser, als sich irgendwie hängen zu lassen oder weniger zu machen oder eine frühe Saisonpause einzuschieben.
Im Zweifel sparst du dir dann noch die Belastung des Wettkampfs, wenn du ihn dann nicht machst.
Ja.
Kannst du wieder neu aufbauen. Ne?
Ja.
Ja, ach, das sind ja alles ungelegte Eier.
Ja, also viele mögliche Szenarien. Ich glaube, da wird man sicherlich von vielen Profis auch dann in den Monaten oder auch nächstes Jahr oder wir dann auch hören, wie das so die Empfindung durch den ganzen Zeitverlauf war. Weil das ja auch so viele neue Situationen waren, die sich ergeben haben. Also zum Beispiel bei dem Kurzinterview, was wir mit Sebastian Kienle gemacht haben, der auch gesagt hat, er würde gern trotz Schlüsselbeinbruch in Davos starten und in die Saison einsteigen. Dann aber auch meinte, also momentan dauern die Saisonplanung auch für Rennen sowieso nur 1 bis 2 Wochen, weil dann einfach die Gesamtsituation sich so ändert und von der Politik letztendlich auferlegt wird, dass es anders eh nicht möglich ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie jeder oder mit welcher Erwartungshaltung man dann auch in das Training einsteigt. Also wenn man sich dran klammert, kann das unter Umständen einen dann am Ende mehr vernichten, aber dann auch glücklich machen, dass man eben überhaupt ein Ziel erstmal hatte.
Ja, ich meine, Davos könnte ja ein Kracher werden.
Tja, was man so gesehen hat auf Social Media, hat ja Jan Frodeno schon inoffiziell das Duell angenommen. Also das...
Das wäre absurd. Schauen wir mal, ob das zustande kommt.
Ja gut, jetzt...
Aber erst gesehen bei Sebastian Kienle, die Narbe ist aber männlich, die er jetzt an seinem Schlüsselbein hat, ne?
Ja.
Also das ist schon ordentlich.
Das... wo war das? Das war auch unter einem Post von Sebastian Kienle, dass Norman Stader dann kommentiert hat, du konntest noch nie um die Kurven fahren. Und Kienle dann kommentiert hat, was war denn das? Keine Ahnung, sowas wie mag ja sein, aber es ist auch mal geraden passiert. Irgendwie hat er bei uns auch nochmal gesagt, bei 25 km/h, wo dann so, also wieder so ein Klassiker, dass die eher schlimmeren Sachen oder wo dann auch langfristig was passiert mit Bruch und so weiter, dann eher passieren, wenn du eben nicht voll drauf drückst und dann in eine Kurve fliegst mit 50 Sachen und zu spät bremst oder dich verbremst oder keine Ahnung.
Ja.
Ich meine, das tragischste Beispiel der letzten Jahre war vermutlich dann Javier Gomez vor Rio 2016. Ich kann mich da noch dran an den Post, zumindest so an den Klang davon und an das Bild dann erinnern. Ich weiß nicht mehr genau die km/h-Zahl, aber es war dann eben auch so, dass er meinte, wenn du quasi nur bei, 19 km/h in der Kurve umkippst, dann brichst dir halt was und dann war es das.
Ja, wenn du halt voll einschlägst, ne? Wenn du es einfach gar nicht mehr abfängst, sondern einfach nur noch draufhältst auf die Schulter, dann ist das halt auch schnell passiert.
Ja.
Toi, toi, toi.
Ja, das wäre auf jeden Fall sportlich natürlich ein Highlight, auch wenn Sebastian Kienle jetzt aufgrund der eingeschränkten Vorbereitung da natürlich vermutlich deutlich schlechtere Karten hätte. Aber es wäre natürlich, also für die gesamte Szene und für das Rennen. Ja,
aber eigentlich aber auch total absurd, wenn Frodeno da teilnimmt. Oder bei 73 WM hat er gesagt, irgendwie so das Profil ist nicht gut für ihn und so.
Das ist ja keine WM.
Er ist viel zu schwer. Aber mal
gucken, wer da noch kommt.
Weil ich meine jetzt hier, du weißt doch unsere These, dass Jan Frodeno kein Rennen mehr verliert, die von Frank aufgestellte in seiner Karriere.
Stimmt.
Würde er sich dann da an den Start stellen und würde dann gegen solche Leute wie, wen haben wir denn da alles auf der Liste?
Ja, das müsste man natürlich mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob da überhaupt so viele Leute jetzt sich schon festgelegt haben.
Aber die 3 vom letzten Jahr?
Ja gut, also Ruben Sepunke würde auf jeden Fall starten dann. Der ist ja auch irgendwie Ambassador von dem Rennen. Und da muss man ja auch sagen, also das liegt ihm ja wahrscheinlich besser als keinem anderen.
So.
Also das muss man natürlich gucken. Also wäre dann vermutlich auch schon spannend, wenn überhaupt ein Rennszenario stattfindet, wenn jemand mal vor Frodeno und vielleicht ja auch mal mehr als 10 oder 20 Sekunden vorm Rad steigt. Dann ergibt sich jedenfalls eine schöne Unterhaltung für alle Zuschauer.
Ja, ich habe
ein spannendes Rennen.
Ich will jetzt auch nicht gesagt haben, dass er das nicht kann, ne? Aber er hat ja selber so getan nach dem Motto, so ja, so bergige, das will ich nicht mehr.
Klar, aber da muss man ja auch sagen, unabhängig, dass man jetzt wüsste, wer dann kommen würde, wenn da wo es stattfindet, dann waren es bei der 73-WM aber halt auch dann Leute wie ja, Alistair Brownlee und Gustav Iden und Christian Blumfeld, ja, wo sich dann auch ein Jan Frodeno überlegt, wahrscheinlich, okay, wenn man das mit denen zu tun hat, ist es vermutlich noch was anderes. Aber wer weiß, also umso schöner wäre es ja tatsächlich, wenn da noch einer mal spontan vorbeikommt und auch aus dem Kaliber nochmal meldet. Wahrscheinlich ist es ja irgendwie, dass alle Leute, die jetzt halbwegs fit sind, sich auf Rennen, die dann stattfinden, stürzen. Die Veranstalter irgendwann mal sagen, ja Leute, jetzt ist mal gut, also wir limitieren auch mal unser Profifeld, können da nicht mit 90 Leuten an Schwimmstart gehen,
ja, aber mal gucken. Aber gerade eben dann bei so einem bergigen Profil wird es auch bestimmt viele geben, die sagen irgendwie so, das jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt.
Das stimmt, ja, da hast du recht. Also ist glaube ich zweimal Flügelpass hoch und dann dementsprechend auch nochmal die Abfahrt.
Abfahren kann er ja, bergauf kann er auch, also Frodeno.
Ja,
ja,
aber...
Wie gesagt, ich habe das nicht gesagt. Er hat das selber gesagt. Wenn ich da hätte teilnehmen wollen, hätte ich abnehmen müssen. Das waren nicht meine Worte.
Ja, da also wenn man sich wirklich bei jemandem fragt, wo dann noch was an Gewicht zu sparen wäre, dann ist es ja bei Jan Frodeno.
Er ist einfach groß.
Ja, eben, aber ja, der kann ja nicht, also wo will der nochmal, das ist ja...
Das wäre schon gegangen, war seine Antwort.
Frage ist, wie viel? Und ob dann 500 Gramm nochmal einen Unterschied machen oder ein Kilo?
Tja.
Ja, Systemgewicht. Ich meine, die Rad-Sonderanfertigung von Kienle hat es ja dann vorgemacht, wo man nochmal sonst alles spart.
Ja, aber das Rad ist ja auch so groß. Von Frodeno. Ja, das wächst ja alles mit.
Ja, wir lassen uns überraschen. Vielleicht kommt er ja auch.
Vielleicht kommt er ja auch gar nicht.
Vielleicht kneift er auch, meinst du? Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt er ja auch mit einer Sonderanfertigung.
Hab ich auch irgendwie nur nicht gesagt.
Für das Highlight des Jahres.
Das fällt auch auf mich zurück. Weißt du, wie das dann ist? Da steht irgendwie so Carbon und Laktat, Doppelpunkt, Frodeno kneift vor Kienle. Ja, das steht dann da. Dann hast du das gesagt und ich hänge da mit drin.
Ja, ach Quatsch.
Ja.
So Quatsch. Sebastian Kienle hat gesagt, für dich reicht es auch noch mit Schlüsselbeinbruch.
Ja, so.
Ja, so oder so ähnlich war das dann.
Genau.
Genau. Ja, wo wir schon bei Ergebnissen sind, es hat auch tatsächlich richtig Triathlon stattgefunden am Wochenende. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich, wo das Ganze ja wirklich unter normalen Bedingungen losgegangen ist und auch mit prominenten Siegern über eine ja quasi angepasste Sprintdistanz, 750 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und ja, bei den Männern hat gewonnen Leon Pauger vor Lukas Hollaus. Lukas Hollaus kennt man wahrscheinlich eher, das ist ein österreichischer Kurzdistanzler, der auch seit vielen Jahren da in der Spitze für Österreich aktiv ist, in der ITU und da auch bei den größten Rennen. Und Leon Pauger ist eben Nachwuchsathlet, jetzt 21 Jahre alt, der ihm da ja den Rang abgelaufen hat. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das nämlich dann auch mit zeitversetzten Starts. Und Lukas Hollaus hat nur gepostet, dass er das auch ein bisschen unterschätzt hat, okay, mit wie viel Tempo der Leon dann da hinten unterwegs ist. Ja, also so war das dann letztendlich. Und es war nicht mal knapp. Also das muss wirklich dann, ich weiß nicht, wie viel Abstand da dann gewesen ist. Also es waren dann letztendlich, die Siegerzeit war 59 Minuten 40 Sekunden und Platz 2 dann mit einer Stunde 44 Sekunden. Also noch über eine Minute. Wenn man zeitgleich starten würde, würde man das natürlich schnell bemerken, wenn so eine Konstellation zustande kommt. Aber ja, alles ein bisschen anders vom Format. Platz 3, um es komplett zu machen, an Paul Ruttmann. Und bei den Frauen auch eine österreichische Kurzdistanzlerin. Wir haben über sie letzte Woche gesprochen, weil sie bei dem neuen Format oder für das Wochenende in Podersdorf bei dem Jagdrennen mitmacht. Julia Hauser, gewonnen in einer Stunde 10:41 vor Magdalena Früh und Larissa Butcher. Ja, und Julia Hauser ist 2 Tage, wenn ich mich nicht täusche, vorher bei einem Bahnrennen, was irgendwie am Abend stattgefunden hat, auch noch 9:45 über 3000 Meter gelaufen. Also die hatte dann doch ein sehr sportliches Wochenende hinter sich. Und weil sie ja in der Staffel startet, auch vor sich, weil das Jagdrennen in Podersdorf findet ja jetzt am Wochenende statt. Ja, also da tut sich so ein bisschen was. Österreich gehört ja auch zu den Ländern, wo das relativ früh auch alles mit Lockerungen losging und ja, auch im generellen Sportbetrieb, auch so Schwimmbadöffnungen und dann eben auch mit angepassten Rennformaten. Also früh dann eben mit so Einzelstarts und jeder für sich und auch sehr früh engagiert, dass da eben in irgendeiner Form was stattfinden kann für die Athleten, für die Szene und auch für die Zuschauer. Also da ist ja, ist einiges in Bewegung und das geht mit kommenden Events auch weiter. Ja, weiter machen wir mit Ergebnissen dann erstmal ausschließlich aus dem Laufen, vorhin angedeutet.
Ja.
Wieder Neues von Gwen Jorgensen.
Ja, die schenken sich richtig ein, ne?
Ja, diesmal auch sogar, letzte Woche ist sie ja mit den 15:18, glaube ich, 4 Sekunden an ihrer 5000 Meter Bestzeit vorbeigeschrammt. Jetzt hat sie eine Bestzeit aufgestellt. Ihre 11 Jahre alte 3000 Meter Bestzeit hat sie in 22 Sekunden verbessert.
Vor allen Dingen 22 Sekunden, ne?
Ah, 11 Jahre. Ja, also Triathletin, das hat sie wahrscheinlich in einer Intervalleinheit ist sie das gelaufen.
Ja, aber die muss doch zwischendrin mal, die ist doch mal die Distanz gelaufen. Jetzt. Ja, aber
nee, wann läufst du denn als Triathlet wirklich 3000 Meter auf der Bahn, wenn du eine normale Saison hast?
Das nicht, aber die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre keine Triathletin mehr.
Ja gut, das stimmt, aber ich glaube, sie ist nie, weil der Fokus immer Marathon war, ist sie nie 3000 Meter Rennen gelaufen. Also das Kürzeste war nach dem Umstieg, dann waren, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, diese 5000 und 10.000, die dann noch so gut waren, dass alle gesagt haben, so passt mal auf Gwen Jorgensen auf, was da jetzt noch in den nächsten 1-2 Jahren kommt. Ja, sie ist 8:48 gelaufen. Letzte Woche war das schon so, dass wir gesagt haben, mit dem Platz, den sie gemacht haben, klingt das gar nicht so gut. Diesmal muss man sagen, sie ist die 3000 Meter Bestzeit in einem Rennen gelaufen, wo ihre Teammitglieder zumindest teilweise 5000 durchgelaufen sind. Also auch da, um das wieder ins Verhältnis zu setzen, weil sie ist ja jetzt auch keine Triathletin mehr. Sie muss sich dann halt eben mit den Teamkollegen messen, die dann ja auch nun mal die Besten der Welt sind. Aber dann musst du halt auch sehen, klar ist das für sie ein sicherlich großer Erfolg und auch gerade ein Teilerfolg. Aber ja, Shelby Houlahan ist dann 5000 Meter in 14:23 gelaufen. Und das war dann 11 Sekunden schneller als ihr eigener amerikanischer Rekord von 2 Jahre zuvor. Und Carissa Schweizer ist auch 14:26, 3 Sekunden langsamer. Die wären halt beide deutlich unter dem vorherigen amerikanischen Rekord geblieben. Und das ist natürlich dann auch schon eine Ansage, weil wir wissen ja aus den US-Trials, da qualifizieren sich die besten 3 und das sind nur die aus dem Bowerman Track Club. Klar, das ist vom Leistungsniveau, auch jetzt gerade bei den Frauen, mit Abstand das Beste, was da Amerika gerade zu bieten hat. Aber das, ja, da gibt es dann halt auch noch ein paar andere. Und wenn du weißt, dass deine mit beiden größten Konkurrenten einfach auch nur um den Startplatz schon mal bei Olympia aus den eigenen Reihen kommen und da gibt es ja auch noch einige andere, die das Rennen nicht durchgelaufen sind, die auch nur gepaced haben und sonst zum Beispiel Hindernisläuferin sind wie Colleen Quigley, wenn die sich das nochmal anders überlegen bis dahin oder bei den Trials auch was anderes probieren, dann kann sich da schnell ändern.
Ich bin da nicht so bewandert wie du. Wie läuft das bei denen dann, wenn die da Teammitglied sind, dann kriegen die Kohle von ihrem Team? Also sie sind quasi Angestellte in ihrem Team oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja gut, das ist ja, also Bowerman Track Club gehört ja zu Nike und das Team wird finanziert von Nike und letztendlich werden dann die Athleten vermutlich finanziert vom Team, aber darüber halt auch dann über Nike. Also letztendlich ist es ja, sind die ganz großen Vereine da, also ehemals dann Oregon Project, Oregon Track Club und Bowerman Track Club, das sind ja alles Nike-Vereine letztendlich. Also in Amerika läuft es ja auch ein bisschen anders, auch so auf dem College letztendlich. Da startest du natürlich für dein College, aber dein College hat ja dann auch meistens einen der großen Sponsoren. Und wenn du danach einen Profivertrag bekommst, bekommst du den ja auch im Regelfall von einer Sportmarke. Also dann sind immer die Schlagzeilen so in der amerikanischen Laufszene, der und der macht einen Vertrag mit und dann ist es einfach ein Sporthersteller. Ne? Also dann geht es natürlich bei den Weltklasse-Athleten darum, welcher Trainingsgruppe treten sie bei, weil natürlich ganz alleine trainierst du da nicht vor dich hin, wenn du zu Olympia willst, sondern dann brauchst du natürlich eine Gruppe. Aber bei vielen ist es dann eben im ersten Schritt, gerade wenn die aus dem College kommen, eine Frage, welchen Sponsoring-Vertrag sie bekommen und welchem Hersteller sie sich anschließen. Und das läuft da halt ein bisschen anders, so, weil das ganze System natürlich anders ist, so mit Cross-Country und so weiter. Daraus entstehen ja meistens die ganzen Langstreckenläufer, zumindest die amerikanischen, wenn du dir das so anguckst aus der Historie. Aber das war da gerade dann auch bei den Frauen extrem stark. Ne? Also dann letztendlich da auf dem eigenen Sportplatz durchzulaufen zum amerikanischen Rekord. Vor allem auch das Absurde ohne Zuschauerkulisse. Also das sind ja sonst Ergebnisse, die werden jetzt, wir haben vorhin ja auch gesagt, einige, wenn man sich das anguckt, einige amerikanische Kommentare, die so sagen, das sollte man mal irgendwie hinterfragen, wie das zustande kommen kann, wo dann sofort gesagt wurde, hey, es wären jetzt Olympische Spiele. Die haben sich jahrelang darauf vorbereitet, zu dieser Zeit im Jahr topfit zu sein, da ihre beste Leistung abzurufen. Und wenn man dann eben in so einer klaren Teamstruktur ist, dann ist es auch möglich, da konzentriert mit dem Trainer und allen Teammitgliedern weiterzuarbeiten in der Zeit, weil die ja ihre eigene Bahn, ihre eigenen Vereinsstrukturen da haben und da gar nicht raus müssen und das einfach durchgezogen haben.
Ja, der Fokus ist aber echt, das hatten wir letzte Woche auch schon, der ist aber trotzdem beachtlich, ne? Dass man gesagt hat, aber ich meine, dann, das macht wahrscheinlich dann so ein starkes Team dann auch das auch einfacher, weil du weißt irgendwie, ja, gegen wen sollte ich denn sonst antreten? Es hat dann einfach auch diesen Wettkampfcharakter, glaube ich,
ja,
wenn
total.
Du dich da in diesem Team beweisen musst.
Ja. Aber es ist trotzdem, ja, so allein von der mentalen Komponente, sich da so rauszuquälen. Also es gibt das Ganze live auch auf YouTube zu sehen, das wurde auch bei USATF live übertragen. Und da sieht man halt dann um den Zaun vom Gelände rum auch Leute stehen, die da durchgucken. Es durften halt keiner auf dem Platz. Also das ist halt wie ganz normal, wenn man vom Sportplatz steht, haben da dann Leute durchgeguckt und so gesehen, was da denn jetzt passiert. Und auf dem Platz selbst dann eben nur die Teilnehmer plus Betreuer und Trainer und so weiter. Und also was für eine absurde Atmosphäre, wenn du eben auch weißt aus den Trainingsergebnissen, du bist topfit, du willst deinen eigenen amerikanischen Rekord einstellen und du hast dann, es ist halt so, wie wenn du an einem Wochenende einfach auf die Bahn gehst und für dich läufst. So, da sind dann noch ein paar Leute, die mit dir trainieren. Natürlich ist es vom Kopf her was ganz anderes, aber du musst dann eben auch sehen, du guckst dir dieses Video an und die sind dann so noch, laufen noch drei Runden quasi und sind kurz davor, echt was Historisches zu schaffen. Und andere, die dann eben sich gerade aufwärmen, laufen dann im Innenkreis von der Bahn sich noch warm. Also so keine Atmosphäre, es jubelt nichts, da ist kein Stadion, da sind keine, also natürlich werden die dann angefeuert und da sind dann auch Leute, die das natürlich genau betreuen und mit Stoppuhren und die schreien und so weiter. Aber dann eben die anderen, die später dran sind erst bei einem Rennen, die machen sich da ganz normal warm. Die rufen dann was rein, aber die sitzen dann da und liegen da und dehnen sich und so weiter. Und das ist halt so, das ist einfach so ganz merkwürdig, wie sowas dann stattfindet. Aber umso beachtlicher. Das ist sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, wie das dann auch bei den Frauen dann über 5000 aussieht nächstes Jahr in Tokio. Weil neben den Kenianerinnen und Äthiopierinnen gibt es ja auch noch aus deutscher Sicht Constanze Klosterhalfen, die sich so ungefähr in dem Bereich bewegt, beziehungsweise sich dem Ganzen annähert und da ja vielleicht auch dann in den Gebieten mitmischen kann. Das ist auf jeden Fall auch noch, um den deutschen Transfer da zu schaffen, in Zukunft extrem spannend. Und bei den Männern wurde es tatsächlich nochmal, um das kurz komplett zu machen, noch eine draufgesetzt. Da hat Mohamed die 10 schnellste 5000 Meter Zeit überhaupt hingelegt und die schnellste auf amerikanischem Boden. Also wer sich so ein bisschen für Langstreckenlauf interessiert, kennt Mohamed sicherlich. Das ist der Kanadier in dem Team. Der hat auch dann seinen eigenen kanadischen Rekord gebrochen und ist 12:47 gelaufen. Also das ist dann eben 10 Sekunden über den bekannten und häufig am schnellsten oder am besten gehandelsten Weltrekord in der Leichtathletik von Kenenisa Bekele, der bei 12:37 liegt und das dann eben in so einem teaminternen Rennen zu laufen, 10.000 Meter, 5.000 Meter und 10 Sekunden darüber, das ist schon beachtlich. Und sein Teamkollege Lopez Lomong ist auch noch unter 13 Minuten geblieben mit 12:58. Und wenn du dann eben auch so siehst, da sind einige der weltbesten 5000 Meter Läufer aus einem Team, viele pacen, einige laufen dann auch damit, um 3000 Meter entweder für sich Wettkampf oder Testlauf zu machen und es fällt einer nach dem anderen raus. Die starten da irgendwie mit 7, 8 Leuten und am Ende bleiben bei den letzten 4, 5 Runden bleiben dann 2 übrig und die laufen dann halt um alles, was geht und ja, das ist irgendwie, war sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Wer dann so ein bisschen Motivation sucht für entweder seine eigenen Wettkämpfe oder Trainingseinheiten, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ja, genau, so viel dazu. Ich glaube, das ist von den rein sportlichen Ergebnissen auch das, was wir jetzt aus der letzten Woche hatten. Dann gibt es einmal noch ja generell so Szene-Themen und ja so ein bisschen Ausblicke. Womit wollen wir einmal mit dem Laufen noch bleiben?
Ja, und dann, ich meine, es stürzen sich ja alle drauf, auch die Triathleten.
Genau, darum, also das war ja jetzt nur über den Austausch mit oder den Transfer von Gwen Jorgensen vom Triathlon zum Laufsport, dass wir das jetzt irgendwie da noch ein bisschen ausführlicher gemacht haben. Und natürlich auch, weil, wie gerade schon gesagt, ist dann in der Zeit jetzt eben am einfachsten ist, Laufwettkämpfe zu machen, weil da vieles eben schon genehmigt wird und gerade auch wieder stattfindet. Aber wie du schon sagst, dann auch für die Triathleten, denn morgen Abend findet in der Schweiz ein extrem hochkarätig besetztes 5000-Meter-Rennen statt, bei dem auch einige sehr bekannte und internationale Kurzdistanzler teilnehmen. wenn man sich das so anguckt, mehr als 100 Teilnehmer, viele verschiedene Läufe, Meldezeiten von unter 14 Minuten. Und ja, mittendrin unter anderem aus der deutschen Perspektive auch Jonas Schomburg, der viel mit den Franzosen trainiert. Und dann eben auch seine Teamkollegen, unter anderem Dorian Connex, den man aus Frankreich wahrscheinlich am ehesten dann auch dadurch kennt, dass er sehr überraschend letztes Jahr sein erstes WTS-Rennen gewonnen hat in Bermuda, in einem spektakulären Finish am Ende. Und aus der Schweiz noch dabei Adrian Brifford und Max Studer. Also ja, vier schnelle Kurzdistanzler, wo man mal ganz genau gucken kann, was die auch so gegen die Spezialisten hinlegen und was dann eben möglich ist, wenn man nicht nur für sich einen Test auf der Bahn läuft, sondern mal mit Leuten, die vermutlich aufgrund der Meldezeiten auch deutlich schneller sind. Also da dann auch Leute hat, denen man vermutlich dann auch nicht folgen kann, dementsprechend auch alles aus sich rausholen kann wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, aber spannend, ne? Ich meine, bei Jonas Schomburg ist ja auch so das Olympiathema, ne? Das, ja. Ach, es ist einfach schade.
Ja, also.
Ja, aber es ist tatsächlich, ich finde es jetzt auch interessant, wie sich jetzt auf die Startplätze gestürzt wird oder beziehungsweise auch eben umgesattelt wird. Ne? Und zu sagen, eben, wieso, wir machen jetzt einfach auch mal andere Dinge, um da diese Wettkampfluft auch wieder reinzukriegen. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch so eine persönliche Geschichte. Der eine braucht das eher, ne? Dass er sagt, ich muss auch mal irgendwas, da muss irgendwann mal geknallt haben, dass es jetzt losgeht.
Ja.
Und der andere sagt irgendwie so, naja, lassen wir jetzt erstmal sein.
Also ich glaube, im Fall von Jonas Schomburg zum Beispiel, also ich glaube erstmal grundsätzlich für alle, und das ist ja auch ich wollte schon sagen, relatable.
Das hättest du für mich übersetzen müssen.
Ja, hier ist eine neue denglische Sprache. Ja. Die Einflüsse, die ich noch von den Leuten habe, die jünger sind als ich. Nein, also das ist ja so, da können wir uns, glaube ich, als Amateure und auch als Age-Grouper alle mit so identifizieren, dass ja alles, was man jetzt sich gerade in der Form von einem kurzfristigen Ziel in irgendeiner Form schnappen kann, auch direkt Motivation bedeutet. Fürs Training, für die Struktur, so kleine Dinge auch dann richtig zu machen, wie dann eben zu gucken, dass man auch heil bleibt oder sich dann doch mal deswegen dazu berufen fühlt, sich mal zu dehnen oder so weiter und so weiter. Also oder beispielsweise Ernährung, dass man da sich dann auch nicht, dass man das nicht schleifen lässt, sondern dann eben sagt, okay, ich habe in vier Wochen dann, ganz egal was es ist, in irgendeiner Form was vor und ich kann jetzt nicht, das darf jetzt nicht dazu führen, dass ich alles erstmal aufgebe, auch wenn das dann nur für ein, zwei Wochen ist oder so, sondern dass man da irgendwie dranbleibt. Bei Jonas Schomburg jetzt in dem Sonderbeispiel ist natürlich eigentlich sehr dankbar, weil wenn man das, ich weiß nicht, wie frühzeitig man das in dem Fall jetzt wusste, aber das größte Thema bei ihm ist ja Laufen. Also das ist ja einfach dann die schwächste Disziplin. Und wenn man da dann vielleicht das sogar als Anlass dazu nehmen kann, einen Trainingsschwerpunkt zu setzen, dann kann ihn das ja sogar langfristig besser machen. Also dass man eben jetzt sagt, für nächstes Jahr, der Startplatz ist eigentlich da, der wurde zugesichert, er wird in Tokio dann starten, wenn es stattfindet. Das weiß er und das, woran er am ehesten arbeiten muss, ist dann aus der Erfahrung her einfach das Laufen. Und das ist ja jetzt gerade im letzten Jahr schon viel, viel besser geworden, wenn man dann sagt, wir setzen den Schwerpunkt und hat dann eben auch die Möglichkeit, bei einem 5000-Meter-Rennen mit dem Kaliber das mal zu überprüfen, inwieweit das besser geworden ist, was funktioniert hat, wie man das in Zukunft dann anders macht oder wie man dann weiter plant, dann ist es ja eigentlich sogar ideal. Also klar, gut, ideal wäre, wenn jetzt in zwei Wochen die Spiele wären und man topfit ist, aber so für die aktuelle Situation ist das ja sogar eher noch was, womit man dann besser umgehen kann. Ja, also da, das haben wir im Blick und über die Ergebnisse können wir dann nächste Woche sprechen. Genau. Ansonsten haben wir noch einige generelle Szene-Themen, was so ein bisschen passiert ist. Einmal von Seiten Iron Man.
Das wöchentliche Update.
Es ist wirklich so. Es verändert sich halt so schnell was und uns geht das, glaube ich, auch allen irgendwie so mit den Corona-Regelungen. Ne? Also in jedem Bundesland ist es anders. Man verliert schnell den Überblick, was ist denn jetzt überhaupt irgendwie so. Ich musste auch innerhalb Hamburgs irgendwie dreimal googeln, um zu sehen, welche Schwimmbäder jetzt aufhaben, wie das bei Fitnessstudios ist und in Schleswig-Holstein ist es dann wieder anders und so weiter. Und so ein bisschen betrifft das, glaube ich, aber alle Bereiche. Jetzt nicht nur den Triathlon. Und bei Ironman war ja das große Thema und ist es auch immer noch für viele tatsächlich, auch wenn es wahrscheinlich an den meisten Stellen sehr lästig ist, die Rückerstattung oder das Umgehen mit den Startplätzen, die entweder verfallen oder nicht wahrgenommen werden können bzw. wollen. Der größte Kritikpunkt, als die Gutscheinlösung für Deutschland und in ähnlicher Form für Frankreich bekannt gegeben wurde, war ja, dass Ironman immer noch den Vorbehalt hatte, die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% einzubehalten und offensichtlich aufgrund des ja, relativ starken Gegenwindes und auch der Beschwerden und der, ja, letztendlich Stimmung, die da aufgekommen ist, dass gesagt wurde, mit welchem Recht passiert das, nämlich eben, wenn man dann wirklich vom Recht ausgeht, wir haben ja auch mit Sebastian Longré gesprochen, dann gibt es eigentlich keinen Grund dafür, dass es dann eigentlich nicht rechtens, haben sie jetzt auch gesagt, gut, das stimmt und da können wir uns dann auch nicht widersetzen, also das ist jetzt eigentlich so wie letzte Woche auch, es ist nicht wirklich groß was Besonderes, sie machen eigentlich nur das, was man machen muss, haben dann aber auch offiziell jetzt gesagt, also wer dann das beantragt und die Zusage bekommt, weil die Voraussetzungen dafür gegeben sind, der muss dann für die Gutscheinregelung auch nicht für seinen Startplatz eben, wo er war, dann eine Bearbeitungsgebühr bezahlen, sondern der bekommt den Gutschein dann auch in der gleichen Höhe.
Ja,
das ist sicherlich auch für viele Leute, für die das noch aussteht.
Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Leute das überhaupt noch sind.
Also ja, so wie wir, ich meine, wir haben ja letzte Woche noch die Info bekommen, dass teilweise gesagt wird, nicht nur entweder nicht reagiert oder so, sondern noch, dass noch gesagt wird, machen wir nicht. Also das war ja noch sogar der Stand von letzter Woche, den es teilweise gab. Wenn sich das mittlerweile geändert hat, dass da auch vielleicht Prozesse länger dauern, weil man ja auch sagen kann, also wenn das ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Leute sind, das im Einzelfall alles zu betreuen, ist natürlich schon eine Mammutaufgabe. Ne?
Ja.
Also da wird es ja vermutlich keine, also ist ja nun nicht so, dass die gesagt haben, jedenfalls wäre das nicht der Stand, den wir hätten. Ist gesagt, liebe Athleten, wir schicken euch das rum, wenn ihr die Option wahrnehmen wollt, so oder so, füllt das Formular aus und sendet das ein und das wird alles automatisch eingespeichert. Sondern es wurde ja auch de facto von Ironman gesagt, dafür, dass das passiert, muss man auf sie zukommen und quasi sagen, ich aus den und den Gründen geht das bei mir nicht und ich möchte das in Anspruch nehmen und dann wird das bearbeitet. Und je nachdem, wie viele das dann eben sind, kann das dann schnell gehen oder eben extrem lange dauern. Aber das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Und da wird sich vermutlich auch nicht mehr, was das angeht, so viel tun, außer die Frage, wie das Ganze international gehandhabt wird. Und da haben wir auch versucht, irgendwie zu recherchieren. Ironman hat uns dazu auch noch keine Auskunft gegeben. Da steht die Anfrage aber immer noch. Zum Beispiel bei anderen, auch Triathlon-Portalen, hab ich auch nochmal geguckt und wir vorhin auch zusammen, bei Triathlete zum Beispiel, also für Amerika scheint da auch gar nicht die Nachfrage so groß zu sein. Da findet man zum Beispiel gar nichts zu. Und wenn man auf den Ironman-Websites guckt, dann ist da auch irgendwie keine Regelung dafür, an wen man sich wenden soll, wenn man da, weil die werden ja die gleichen Sorgen haben. Also die haben, bei denen ist es ja alles.
Frage, kann ich nicht beantworten,
alles, ne? Nee, also wissen wir ja auch nicht. Ja. Die Anfrage stand ja auch noch aus. Und vielleicht bekommen wir die auch nicht zeitnah, weil der Kontakt zwischen Ironman in Deutschland, Europa und Amerika auch kein direkter Draht ist. Das kann ja auch gut sein, aber das ist was wir uns natürlich auch gefragt haben. Wie läuft das jetzt in anderen Ländern? Wie läuft es auch gerade letztendlich, wo Ironman am größten ist und herkommt in Amerika? Und dazu findet man auch nichts, was natürlich auch irgendwie im Sinne der Transparenz nicht wirklich übersichtlich ist. Also,
ja.
Ja. Aber mal abwarten, wie da der Umgang
ist. Gucken, was wir nächste Woche verkünden.
Ja, gut, ja. So ist es
momentan gerade, ne?
Ja. Ja, dann haben wir auch noch ein Update. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, im Fall Choi Suk-jeon, der südkoreanischen Triathletin, die sich das Leben genommen hat. Da haben wir darüber berichtet, dass wir da auch auf dem aktuellen Stand bleiben. Und gerade weil das Thema da in allen Medien so groß ist, mit Petitionen und so weiter, wir haben darüber gesprochen, dass wir das im Auge behalten. Da laufen jetzt Ermittlungen auf vieler Ebene. Die ITU hat ja als Weltverband auch nochmal beantragt, dass es da eine Untersuchung gibt, die Umstände im Verband und auch im Team und auch gerade im Verband der Triathleten letztendlich genau untersucht werden, dass man sicher gehen kann, wie da jetzt mit den anderen Athleten auch umgegangen wird in der jetzigen Zeit und dann auch in Zukunft. Und dass die da auch alle sicher sind. So war auch der Wortlaut der Pressemitteilung, die mal von der ITU kam letzte Woche. Und das, was es letztendlich Neues gibt, abseits davon, dass natürlich alles, was jetzt rechtlich in Zukunft passiert, länger dauern wird, weil das ja natürlich nicht mal eben so gemacht ist, ist, dass vom Verband Trainer und es heißt zumindest Teamkapitän, wir haben schon gerätselt, was das bedeutet, das ist ja jetzt so innerhalb vom Triathlonverband in Deutschland oder so, wie wir das kennen, nicht ein gängiger Begriff, beschuldigt wurde im Vorfeld ja immer noch abseits des Trainers einfach jemand aus dem Team generell. Da wurde es jetzt Team Captain genannt letztendlich auf Englisch. Wer genau das ist, da wurden auch Namen genannt, aber damit können wir ja letztendlich nichts anfangen. Ob das jetzt einen Mehrwert bietet, wenn man das nennt, wahrscheinlich nicht. Die wurden auf jeden Fall lebenslang gesperrt für ihre Tätigkeiten. Also da wurde jetzt ziemlich schnell gehandelt und nicht mal das Wissen benötigt, was letztendlich rechtlich passiert, sondern das war letztendlich schnell klar, weil anonyme Teammitglieder die gleichen Aussagen getätigt haben, bestätigt haben, dass dann eben die Athletin, die sich das Leben genommen hat, über einen längeren Zeitraum von denen verbal als auch körperlich misshandelt wurde. Und die haben auch eben angegeben, dass es nicht nur sie war, sondern in dem Fall der anonyme Athlet, die anonyme Athletin, die die Aussagen getätigt hat, das auch selbst durchgemacht hat und davon gesprochen hat, dass eben auch das Wissen da ist, dass es vielen anderen so ging. Also das scheint einfach eine größere Sache zu sein. Du hast ja letzte Woche auch erwähnt, den Fall, den es mit den Eisschnellläufern gab in Südkorea, wo der Trainer dann ja auch aufgrund ähnlicher Vergehen für 10 Monate im Gefängnis war. Und ja, eben weil man sich aufgrund dieser Aussagen sehr sicher sein konnte, dass es dann eben die betroffenen Personen sind, wurde dann sofort gehandelt und alles, was dann rechtliche Schritte angeht, das folgt dann und wird vermutlich auch ein bisschen länger dauern. Und je nachdem, was sich daraus ergibt, kommen wir da vielleicht auch an anderer Stelle nochmal mit einem Update drauf zurück. Genau. Das dazu.
Haben wir alles upgedatet.
Genau, haben wir alles upgedatet. Dann gibt es noch so, bevor wir zu den Kategorien kommen, haben wir eigentlich noch so ein bisschen was für Zahlenfreaks. Denn es war wieder...
Wer hat sich das wohl ausgedacht?
Nee, also das, wir haben vor der Aufnahme schon gesagt, also entweder in Norwegen funktionieren die Geräte, die Messgeräte anders oder die Leute sind da einfach so unfassbar fit, dass da bei allen Ausdauerdisziplinen durch die Bank weg immer nur VO2 Max von mindestens 80 oder 85 gemessen wird. Die Norweger, die machen das ja immer so, sonst wenn normaler Saisonbetrieb ist, alle 6 bis 8, maximal 10 Wochen, dass sie für ein komplettes Wochenende, ich wollte schon sagen ins Labor gehen, aber weil sie es auch im Schwimmen machen, das kann nicht im Labor stattfinden, holen sich dann ihr Labor an den Pool, also machen Leistungsdiagnostik in allen 3 Disziplinen. Beim Laufen auf dem Band, beim Radfahren auf der Rolle, das beides im Labor und Schwimmen dann mit mobiler Spiro, wo dann nach Schwimmen bei verschiedenen Geschwindigkeiten reingeatmet wird, direkt nach der Belastung, um das zu messen. Das Ganze dann meistens über 3 Tage verteilt, dauert dann das ganze Wochenende und bei Gustav Iden hat man jetzt gesehen, dass der, oder hat auch dann bekannt gegeben, dass er einen neuen All-Time-Best-Rekord im ganzen Team aufgestellt hat, auf dem Rad 91,7 Millimol pro Minute pro Kilogramm, also Sauerstoffaufnahme. 91,7 VO2 Max ist...
Milliliter, oder?
Was habe ich denn gesagt?
Millimol hast du gesagt.
Ja, 91 Millimol Laktatmessung wäre... ja, Milliliter pro Minute pro Kilogramm ist natürlich VO2 Max. 91,7... Ich glaube, wer da noch aus Norwegen drüber liegt, war Ole Einar Bjørndal, ne? Kann das sein?
Das kann sein, der ist ja bei vielen Sachen ein bisschen oben drüber. Das ist absurd. Ich habe vorhin ich habe dir Alberto Contador eingeworfen, irgendwie, der immer auf dem Rad damals so als einer der ganz krassen VO2 Max-Giganten galt.
Ja.
Und der war irgendwo in den 80ern. Ich meine 86 oder so, kann das sein?
Ja, das ist wirklich, einmal gab es das auch da, vermutlich auch dann immer mit den gleichen Geräten, Christian Blumfeld, der dann auch mal an der 90 gekratzt hat auf dem Rad, wo dann auch die Diskussion war bei einigen Sportwissenschaftlern dann, die den Screenshot genommen haben und da die sich die Rohdaten angeguckt haben, dass da irgendwas von der Messung gar nicht so stimmen kann. Ich weiß nicht mehr genau, welche Parameter das waren, aber das stand da auch mal zur Debatte. Und also ich frage mich da teilweise auch, so krasse Unterschiede, wie es da gibt und so ähnlich schnell, wie letztendlich die beiden oder die drei im Vergleich zu anderen sind, wo man auch weiß, dass dann da eher von einer VO2 Max von irgendwie 75 oder 78 gesprochen wird. Das ist halt schon nochmal ein gigantischer Unterschied. Also es ist schon möglich auf jeden Fall, aber so knapp 92, das ist... Da bist du ja nah an All-Time-Best dran. Also das ist echt...
Nimm uns mal uns Nicht-Sportwissenschaftler mit, wieso das nochmal so ein krasser und warum so ein wichtiger Wert ist.
Naja, gut, das ist, ob das wirklich so ist, ist ja auch die Frage, die seit Jahren und Jahrzehnten. Ich habe ja letzte Woche auch gesprochen von dem Buch von Alex Hutchinson, was ich mir in dem Fall angehört habe. Und das ist da einfach auch ganz spannend, nicht nur aus der wissenschaftlichen Perspektive, sondern aus der geschichtlichen. Weil da eben dann erklärt wird, woher kommen die ganzen, der Stand von heute und die ganzen Annahmen, die man hat, und erklärt, wie waren die Zwischenschritte. Also was wird quasi vom Wissen Schritt für Schritt verbessert und welche Ausgangslagen waren dann einfach der neue Nährboden, um da irgendwie Berechnungen oder dann Leistungskalkulationen zu machen. Und gut, bei der VO2 Max natürlich so, gerade jetzt bei denen zum Beispiel, da wird es vermutlich so sein, die haben dann eine hohe VO2 Max. Wie sehr sie die ausnutzen können über einen gewissen Zeitraum, ist dann eher die andere Frage. Und dann so Parameter, gerade jetzt, gut, da war es Radfahren, beim Laufen haben wir ja auch schon an anderer Stelle der Podcast mit Björn über Laufökonomie, wo das groß und breit erklärt wird, warum es dann eben nicht nur, also die hohe Sauerstoffaufnahme an sich gewinnt eben nicht das Rennen. Das wäre viel zu einfach. Und also das ist ja irgendwo auch logisch, dass es ein Zusammenspiel von ganz vielen Parametern ist, die letztendlich nicht nur physiologisch, sondern auch, wir haben über die mentale Schiene auch oft genug gesprochen, letztendlich, dass es da auf ganz viel ankommt. Aber klar, also bei Top-Athleten ist da der Unterschied eigentlich, deswegen ist man ja auch eigentlich, also immer mal wieder so geschockt, was für krasse Ausnahmefälle es da gibt, weil du würdest jetzt nicht rumgehen und die überall die weltbesten Triathleten nehmen und die haben dann alle irgendwie an die 90 oder über 90. Das ist schon ein extremer Wert, also von den Werten, die man so kennt oder die transparent kommuniziert werden oder bei denen man dann noch eben weiß, dass die gemessen worden sind. Also das ist schon sehr beachtlich. Aber so insgesamt natürlich ist das so die Grundvoraussetzung, damit du andere Sachen erstmal realisieren kannst. Also den Sauerstoff, den du dann nicht aufnehmen kannst, da kann natürlich deine Ausnutzung davon auch dementsprechend nicht höher sein. Also du kannst natürlich...
Kannst nur das benutzen, was du aufgenommen hast.
Also klar, wenn deine VO2 Max niedriger ist, aber du davon viel ausnutzen kannst, dann kannst du natürlich eine gleiche Leistung erzielen wie jemand, der eine hohe VO2 Max hat, aber davon weniger ausnutzt oder ähnlich viel ausnutzt. Letztendlich ist das halt nur einer von vielen Parametern. Aber es zeigt eben, dass du für andere Sachen, die du durch Training beeinflussen kannst, eben eine gute Grundvoraussetzung hast. Und sicherlich, was dann die Voraussetzungen angeht, ist das ja auch einer der wichtigsten Parameter. Also was da oft wieder oder oft generell in den Raum geworfen wird, ist dann ja eben also Ökonomie, gerade dann Laufökonomie im Sinne vom Laufen, VO2 Max, Laktatbildungsrate, dann natürlich die Schwellenwerte und Fettstoffwechsel, was ja dann auch unmittelbar zusammenhängt und letztendlich ja auch irgendwie ein Zusammenspiel von allem ist. Aber wenn man das mal nur bei dem Wert nimmt, dann wird sich da jemand jetzt ganz schön ärgern, dass in 2 Wochen eben nicht in Tokio die Spiele stattfinden.
Aber du hast gesagt, von guten Voraussetzungen gesprochen. Das ist ja, wenn ich es richtig sehe, auch ein Wert, der sich zwar eben durch Training verändern lässt, aber nicht in so krassem Maß, oder? Auf diesem Level, oder?
Das war auch, das ist echt ganz witzig, das ist genau das, womit ich mich jetzt, weil ich es eben gehört habe, auch noch auseinandergesetzt hat. Also dieser Mythos, der ja teilweise auch immer noch besteht, dass man die VO2 Max gar nicht verändern kann, weil sie genetisch bedingt ist. Das war ja wirklich teilweise so die gängige Annahme, die man eine Zeit lang hatte. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
Also verändern aber schon, kannst du, aber das Maximum ist quasi festgelegt.
Aber das ist ja quasi überall.
Ja.
Also kann man zumindest von ausgehen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, also wer sagt, dass es so ist? Also vielleicht hast du die Grenze auch nur, weil du bestimmte Grundvoraussetzungen hast. Also dass du irgendwann stagnierst nach 10 Jahren Training, oder 15 Jahren oder wie auch immer, liegt das an den Trainingsinhalten, die du über Jahre gemacht hast? Liegt das an der fehlenden Variation? Liegt das vielleicht auch daran, dass du erst ab einem gewissen Alter damit angefangen hast und wenn du im frühen Kindesalter andere Grundvoraussetzungen dir geschaffen hättest, dann ist es vielleicht gar nicht irgendwie dein, ich sag jetzt mal, biologisches Limit, sondern dann ist es der Weg, den du beschritten hast, der hat das dann eben zu deinem Limit irgendwie gemacht. Das ist ja das beste Beispiel, ist ja nun mal auch das Schwimmen. Also es gibt Sonderfälle, also immer, also gerade auch was so deren Technik und so weiter angeht, aber da siehst du dann eben, dass du dir deine Grundvoraussetzungen auch selbst oder dein Limit auch selbst schaffst. Also eben dann damit, dass jemand, der das nicht früh erlernt hat, gerade was dann technische Fähigkeiten angeht, der kann das natürlich bis zu einem gewissen Grad lernen und auch bestimmt immer besser werden und Kleinigkeiten verändern, aber der wird dann einfach ein gewisses Limit niemals erreichen können. Das hätte er aber wahrscheinlich körperlich und physiologisch erreichen können, wenn er denn eben früher angefangen hätte. Also es ist natürlich viel, viel Variation. Damit meine ich jetzt nur, also diese Vorstellung von, man kommt irgendwie auf die Welt und es ist ganz klar,
das ist deine Nummer.
Wohin und nicht weiter. Also ich persönlich, da gibt es vielleicht auch andere, die mit Argumenten dagegen sagen können, das ist nicht so. Das denke ich ist auf jeden Fall Quatsch. Also jeder hat natürlich dieses Limit, aber wo das letztendlich liegt, das lässt sich ja schwer abschätzen. Und wie viel Potenzial du dann hast, dem Ganzen kannst du dich ja wirklich nur im Sinne von jetzt letztendlich wirklich Profiathleten annähern, in denen du sagst, es gibt diese Einzelfälle, die haben früh mit etwas angefangen, die sind immer dabei geblieben, die haben versucht, alles richtig zu machen und die haben sich irgendwann gesteigert, bis da dann irgendwann auch nach regelmäßigen Kontrollen und dem besten Training nichts mehr möglich ist.
Aber hat sich denn, wenn man jetzt Gustav Iden nimmt, hat sich da bei dem viel getan?
Also ich glaube schon. Also wir hatten ja mal auch in Nizza auf dem Balkon, als wir die Flaschen, glaube ich, waren es, verlost haben, war ja die Frage, die höchste VO2 Max von ihm war ihn zu schätzen, erinnere ich mich gerade dran. Da war es 87. Also 4 Milliliter haben oder nicht haben. Also wenn man das sonst überträgt, das macht schon einen Unterschied, ob du da jetzt hingehst und zum Beispiel, wenn du das jetzt auf auch sehr gute Age-Grouper oder auch teilweise dann andere Profis beziehst, ob du dann 68 hast oder 72 oder 70 und 74, da liegt schon ordentlich dann Training dazwischen. Also natürlich ist auch immer die Frage, wo du herkommst und so weiter, aber
aber ich meine, klar, je tiefer du kommst, desto größer werden natürlich auch die Unterschiede oder sind die noch zu realisieren, die Sprünge, aber ich gerade in diesen Regionen,
würde man
nicht davon ausgehen, dass man dann nochmal, wenn du schon so eine hohe VO2 Max hast, dass du da nochmal um einen drauflegen kannst.
Ja. Also natürlich sind das auch nicht die ältesten Athleten jetzt, also da ist eben natürlich immer die Frage, es hängt ja auch, also auch eine Spiro ist ja zum Beispiel nicht fehlerfrei und andere Parameter, die da so reinspielen, aber trotzdem ist es natürlich genauso wie mit Rennzeiten. Ne? Also je leistungsfähiger du bist, desto mehr kämpfst du um Kleinigkeiten. Also sei es über, was weiß ich, beim Laufen ist ja einfach besser messbar in Zeit, lass es auch beim Radfahren irgendwie Wattrekorde sein oder so. Je weiter du das ausgereizt hast, dann geht es dann eben nur noch bei 20 Minuten Bestzeit. Wenn du da 3, 5, 7, 8 Watt höher bist, das ist irgendwann dann schon wirklich viel. Da freust du dich dann extrem drüber. Wenn du irgendwann deine 10 Kilometer Bestzeit um 10 Sekunden verbesserst, dann ist das schon gigantisch viel ab einem gewissen Niveau. Ja. Und jeder weiß dann sicherlich, wie es ist, wenn man mit irgendwas anfängt, dann purzelt das nur so, dann sind das ein paar Monate und du erzählst eine Bestzeit von mehreren Minuten. Das wird natürlich dann immer prozentual weniger. Ja, aber das ist war auf jeden Fall sehr, sehr stark, ganz egal, wie das jetzt zusammenhängt oder wie das zustande gekommen ist. Wobei ich mich da auch echt immer frag, das würde mich halt wirklich auch mal persönlich interessieren, wenn man die in anderes Labor stecken würde, wie groß da die Unterschiede von Spiro zu Spiro sind. Ja, ich habe persönlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das extrem variieren kann. Und das wäre dann eben so die Frage.
Also, wobei, ja klar, also das ist natürlich jetzt in der Frage, wenn man diese Zahl jetzt absolut, ich meine, für die ist es egal, weil die werden natürlich darauf achten, dass sie da nicht wild.
Die sind ja auch immer an der gleichen Stelle und benutzen das Gleiche. Also.
Das wäre ja auch Quatsch, wenn nicht, weil, ne, aber klar, wenn du so eine Zahl in den Raum stellst und in die Öffentlichkeit gibst, dann
ja, es wird ja auch immer wild diskutiert. Also wir machen das ja auch gerade und wenn du dir dann anguckst, wie das kommentiert wird und auch diskutiert, sei es jetzt von anderen Athleten, von Fans und dann teilweise auch von Wissenschaftlern, die da die Daten ablesen können und genau interpretieren und dann sagen, hey, wie kann das sein? Und da dann teilweise darauf geantwortet wird und nochmal der Teamwissenschaftler gefragt wird, so hey, kannst du mal was dazu sagen? Ja. Weil irgendwie da muss jetzt immer kurz eine Einordnung stattfinden.
Also das ist total, schon krass. So von der Bewertung eigentlich auch total interessant, ne? Weil ist das dumm, quasi sowas zu sagen irgendwie und quasi zu prahlen damit, wie stark man ist, oder ist das besonders clever, weil man der Konkurrenz zeigt, guck mal, was ich da hingelegt habe.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube,
je nachdem, wie anfällig der auf der anderen Seite ist,
also der Leitung. Einmal motivieren sich, glaube ich, die Norweger in dem Fall extrem auch über sowas, dass vieles transparent ist und dass sie eben auch wissen, wie viel sie trainieren, wie konstant sie trainieren und auch wie stark gewisse Trainingsleistungen einzuschätzen sind, also einfach wie hoch das Trainingsniveau generell ist. Ich glaube aber auch, dass dieser Humor, den sie haben, das verstehen ja manchmal Leute nicht. Also wenn Gustav Iden einen Post macht und zu sagen, irgendwie Schwimmhallen sind alle geschlossen, das nützt euch sowieso nichts, weil ich werde euch nächstes Jahr trotzdem alle platt machen. So, wenn du das halt postest, weißt du, das ist dann halt nicht ernst gemeint in dem Sinne. Also der glaubt natürlich trotzdem, dass er eine Siegchance hat, so, aber das ist nicht so dieses, ihr habt alle gar keine Chance, sondern das ist dann halt Humor. Bin mir immer nicht so sicher, ob das dann jeder versteht. Also auch im Sinne von, ob ihm dann bewusst ist, dass das nicht jeder weiß, dass das Spaß ist.
Yeah.
Aber das ist natürlich dann nicht wirklich ernst gemeint. Aber gut, bei sowas, das haben sie ja schon immer gemacht, darüber definieren sie sich ja auch ein Stück weit.
Ja, klar.
Und klar, so solange es dafür sorgt, dass, ich meine, der Umgang bei den Konkurrenten ist ja auch ganz anders. Du hast dann sicherlich die Leute, die sich davon voll aus der Ruhe bringen lassen.
Das meine ich ja
die
gerade.
Die ins Labor gehen und dann haben die eine 72 und denken, ich kann doch, also
die, die gibt es garantiert.
Die gibt es garantiert. Und gerade wenn das jemand ist, der vielleicht auch dann, also selbst wenn das Weltklasse-Athleten sind, die dann regelmäßig hinter ihm landen, die dann sagen, genau das ist dann der Grund dafür, muss es ja nicht mal sein. Ja. Und auf der anderen Seite steht dann Sebastian Kienle. Der dann halt eben sagt, so ja, wenn es danach geht, wer die höchste V2 Max hat, dann würde ich kein Rennen gewinnen, dann würde ich die nicht schlagen können. Wo du dann einfach dir wahrscheinlich über Erfolge und über Erfahrungen über Jahre so eine Gewissheit aufgebaut hast, dass du eben sagen kannst, ich weiß, wie der Hase läuft. So. Ich kann mir da sicher sein, es muss mich nicht aus der Ruhe bringen. Und dazu gehört natürlich auch eine gehörige Portion Selbstvertrauen, die du dir vorher auf andere Art und Weise erarbeiten musst, eben dann halt durch Erfolge und dass du dann eben, dass du dann die Ruhe hast zu sagen, ja, das ist ordentlich, aber macht mal. So, das ist, und die hat sicherlich nicht jeder. Also das ist, denke ich, sehr, sehr gemischt.
Und es gibt ja auch immer noch die Athleten, die es schaffen, nach außen ein anderes Gesicht zu haben.
Voll. Ja. Das gehört ja auch sogar dann zum Geschäft dazu, dass du dir das dann nicht anmerken lässt. Und ich glaube, die Nervosität und den Zweifel und gerade wenn du jemand bist, der dann mitbekommt, wie gut andere sich vorbereiten, was die so machen, also gerade so dieses Strava-Syndrom, dass jetzt mittlerweile auch bei den Profis jeder jedem folgt, alles kommentiert wird. Also du weißt ja eigentlich genau, auf welchem Stand der andere sein müsste.
Ja, aber es gibt ja auch, gibt ja genug, die sagen, ich verfolge das alles nicht, was die anderen machen.
Ja, klar.
Aber sind trotzdem gut informiert.
Ja, ich meine, andersrum bist du genauso anfällig dafür, dass mal jemand sieht, wenn du eine Laufpause hast oder wenn du auf einmal nichts mehr postest. Kannst natürlich auch dann das als Trick ausspielen und sagen, du trainierst richtig hart und machst mal aus und immer wenn jemand fragt, sagst du, ja, irgendwie gerade ein bisschen Probleme so. Aber es kann natürlich auch genau umgekehrt sein, dass wenn mal eine Woche da nichts passiert, in irgendeiner Disziplin, dann da weiß schnell
schon,
bekannt wird.
Weißt du schon, wie der Hase läuft.
Ja.
Und oder eben auch nicht mehr läuft.
Ja. Ja, aber ich meine, viele sind da ja auch offen mit. Die sagen dann eben heutzutage bei Social Media irgendwie kleine Verletzungen und jetzt geht es schnell weiter und so. Einige sind da vielleicht auch anders, die wollen das dann verheimlichen. Also die ganz große Geschichte vor Rio mit Vincent Louis, wo niemand wusste und auch alle spekuliert haben, ist das jetzt Taktik, dass der vor Olympia keine Rennen macht? Also das ist ja wirklich so faszinierend, dass der dann am Ende aufgedeckt hat, der lag quasi zu Hause und konnte teilweise nicht aufstehen. Mhm. Also der ist auf Krücken gegangen, der hat andere Leute sich das Essen hochbringen lassen und holen lassen, einkaufen, damit niemand draußen sieht, dass er mit Krücken rumläuft, weil alle noch davon ausgegangen sind, ein paar Monate später holt er eine Medaille fürs Land und er sitzt verletzt irgendwie in seinem Haus, in seiner Wohnung rum und weiß nicht, wie er das schaffen soll. Ja. Und die ganze Triathlon-Welt spekuliert, also der ganz große Teil, der da in keiner Weise informiert war, ja, ist das jetzt, macht er das extra, dass er keine Rennen testet und setzt alles auf die Karte und im Nachhinein ist es dann so eine faszinierende Geschichte, die dann ganz anders läuft. Also da ist ja auch jeder irgendwie individuell. Aber das macht es ja auch so spannend. Also darauf kommt es ja auch an. Genau, um den Kreis bei den Norwegern zu schließen, Christian Blumfeld war ja auch im Labor. Dann geht es jetzt nicht um die Daten, sondern dass er in seinem Post, wo man ihn laufen sieht, auch noch gesagt hat, jetzt, ich glaube, ist es dann nach jetziger Zeit, morgen Abend in Oslo im Stadion, will er seine 10.000 Meter Schmach wieder gut machen.
Ja, wir hatten noch drüber gesprochen, dass er gesagt hat, innerhalb von 2 Wochen, jetzt ging es dann ja doch sogar richtig schnell.
Ja, auch noch dann vor großer Kulisse, also im Bislett-Stadion in Oslo.
Was heißt große Kulisse?
Ja, also wenn es das normale große Stadion ist, dann ist es auf jeden Fall nicht mal eben ein Sportplatz, der irgendwo im Nirgendwo steht, sondern dann richtig Arena. Wahrscheinlich schon, wobei bei dem 10.000 Meter Rennen, was sie gelaufen sind, das war natürlich dann deutlich kleiner von der Kapazität, aber da waren ja schon auch wieder Zuschauer. Das ging ja auch relativ schnell, dass da wieder vieles erlaubt war irgendwie, beziehungsweise vielleicht auch einfach nicht dran gehalten wurde. Da können wir uns jetzt nicht so sicher sein. Ja. Aber das bleibt auf jeden Fall dann spannend zu sehen, inwieweit er das verbessert oder schafft oder überhaupt erstmal muss er ja eine Zeit, eine Benchmark aufstellen.
Irgendwas mal hinlegen, ne?
Ja. Oder zumindest dann Gustav schlagen und unter 29 bleiben. So als wahrscheinlich ist das so sein erstes Zwischenziel. Aber ja, das wird auf jeden Fall auch interessant. Da reden wir dann nächste Woche vermutlich auch noch kurz drüber, um das mal aufzulösen und einzuordnen. Und ansonsten ist das ja alles mit den Themen diese Woche. Wir haben dann noch eine Einheit, ist es nicht mal wirklich, eine Aktivität der Woche, aber auch eine Frage der Woche. Wollen wir die noch kurz abhandeln?
Ja klar, lass uns das doch mal machen.
Genau, wir haben uns nämlich gefragt im Sinne der aktuellen Ausgabe, die wir jetzt heute abgegeben haben in den Druck, die nächste Woche erscheint. Wir hatten das schon mal, dass dann Leute gefragt haben, wir haben über die Themen gesprochen und alle irgendwie, ja, wo findet man das denn? Und in der Ausgabe steht gar nichts darüber, die kommt erst am nächsten Mittwoch an Kiosk und bei den Abonnenten schon am Wochenende.
Ja, also das ist verteilt, kommt immer drauf
genau,
an.
Genau, wenn alles klappt, wollte ich gerade sagen.
Montag ist der eigentliche Zustelltag, genau.
Genau.
Ja. Ja, genau, wir müssen immer einmal tief durchatmen, wenn wir alles abgegeben haben und über alle Themen oder was da alles so drin vorkommt, darüber sprichst du nächste Woche dann mit Frank, aber wir sind ein Thema, wird sein, das kannst du selber erzählen.
Ja, genau, erstmal so die Frage, die wir uns gestellt haben, weil wir gesehen haben, was natürlich die verschiedenen Themen waren und wie intensiv wir sie angegangen sind, woher kommt die Faszination für Material? Also im Sinne von verschiedenem Material, das kann alles Mögliche sein. In diesem Fall war es so, dass ein großes Thema der Ausgabe war, dass wir im Labor Carbon-Schuhe getestet haben. Also so wie wir es schon mal gemacht haben, aber damals im Magazin nur mit dem Vaporfly zu einem anderen Wettkampfschuh und einem, was war es damals, noch ein Trainingsschuh. Und jetzt eben, wo der Markt breit gefächert ist, 6 verschiedene Modelle getestet haben, also 6 Carbon-Modelle und einen Trainingsschuh gegeneinander von verschiedenen Herstellern mit 3 verschiedenen Testpersonen aus 3 unterschiedlichen Leistungsklassen. Bei 2 verschiedenen Geschwindigkeiten. Eben dann auf die Laufökonomie, was ja das ganze System und die Technologie des Schuhs ausmachen soll, dass die dadurch verbessert wird. Und weil das eben...
Nichts verraten.
Genau, weil das natürlich eben so nicht nur materiallastig ist, sondern in dem Sinne auch extrem aufwendig war und ich natürlich meine größte Leidenschaft einfach Schuhe sind, beziehungsweise Laufschuhe. Und das bei dir eher in den Radbereich geht, aber ich würde mal behaupten, ähnlich ausgeprägt ist teilweise, haben wir uns dann halt gefragt, was macht die Faszination generell vom Material aus und wo kommt es her?
Genau.
Ja.
Und ich habe es mich tatsächlich bei dir gefragt, weil wir hatten uns darüber unterhalten, dass ja eigentlich erst mit dieser neuen Entwicklung bei den Schuhen eigentlich sich erst was getan hat, dass man ja sich wirklich einen Wettkampfvorteil dadurch erarbeiten kann und auch die Messmethoden auch langsam erst so sind, aber deine Faszination für Schuhe besteht ja schon viel viel länger.
Ja, das jetzt hat damit gar nichts
musst zu tun. Du jetzt auch genau, ging's dir nur um Style, Simon? Oder um was ging es dir? Was macht die Faszination Laufschuhe aus?
Das wird ja jetzt philosophisch.
Ja, eben.
Ich kann es dir nicht mal ehrlich sagen. Ich würde fast behaupten, das muss irgendwie angeboren sein. Weil, jetzt ohne Scheiß, weil ich habe ja lang Fußball gespielt und auch sehr ehrgeizig Fußball gespielt. Und ich habe teilweise, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich mir das schon mal erzählt habe, ich habe mir teilweise Fußballschuhe in falschen Größen gekauft, weil ich den Schuh haben wollte.
Tja.
Und ich konnte mir den natürlich damals, auch in dem Alter, konnte ich mir den nicht selbst kaufen.
Das heißt, Geständnisse.
Ich hab bei eBay nach den neuesten Schuhen geguckt, die dann jemand zweimal getragen hat, nicht gepasst, wieder verkauft haben. Und ich habe Größe irgendwie 42,5, 43 und habe dann Fußballschuhe in 44,5 getragen, weil ich diese Schuhe unbedingt haben wollte.
Ja, das sind die besten Mannschaftskollegen, an die muss man sich halten, weil da kann man sich sicher sein, dass die in 3 Wochen wieder einen anderen Schuh haben wollen. Und wenn das Schuhzimmer nicht groß genug ist, dann geben die den auch wieder günstig ab. Das ist ein kleiner Tipp am Rande hier so. Aber bei Laufschuhen ist das bei dir ja nicht so. Du hortest die ja, oder? Du gibst die ja nicht weiter.
Ja, ich habe
Museum.
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich habe jetzt knapp über 60 Paar irgendwie. Und ich habe tatsächlich auch Schuhe, die ich mir entweder kaufe oder die ich habe und wo ich auch weiß, ich ziehe die nicht mehr an, wo ich mich einfach daran freue, dass ich sie habe. Also das sind dann entweder Schuhe, die als Modell eine besondere Geschichte haben für irgendwelche Rekorde oder für mich eine persönliche Geschichte oder die ich einfach auch so gut finde und die nicht mehr hergestellt wurden, dass ich einfach ganz genau weiß, wenn ich da in vielen Jahren das mal in die Hand nehme, dann gib mir das einfach, was ganz Persönliches. Also ich habe auch Schuhe, tatsächlich der Schuh aus 2019, mit dem ich das war dann tatsächlich dann auch ein Vaporfly, die erste Edition, mit dem ich quasi das, also vieles für mich jetzt ganz persönlich erreicht habe, was ja mir wahrscheinlich auch ewig in Erinnerung bleiben wird. Da habe ich mir dann was raufgeschrieben und das stelle ich mir jetzt dann irgendwie ins.
Was hast du denn darauf geschrieben?
Zeiten, die ich mit denen gelaufen bin.
Ich dachte.
Also, so, das ist.
Ich dachte, so einen philosophischen Sinnspruch kannst du uns jetzt noch mitgeben auf dem Weg.
Nein. Also, dass ich mich einfach daran erinnern kann, das ist der Schuh. Da weiß ich auch, der steht da jetzt, den werde ich nie wieder, der ist auch durch. Aber das ist halt der Schuh, den ich immer mit diesem Jahr in Verbindung bringen werde. Den habe ich da auch überall getragen und das ist einfach. Für mich wahrscheinlich wertvoller als viele andere, also ja, viele andere Erinnerungen ist vielleicht so gleichzusetzen mit Bildern oder mit Fotos. Nur, dass es dann eben dann, dass man die nicht anguckt, sondern ich gucke die Schuhe an und dann geht halt bei mir das Kopfkino los. Also ich weiß dann ganz genau, wo ich mit denen über die Ziellinie gelaufen bin, was für Momente ich im Rennen erlebt habe und das ist für mich tatsächlich in dem konkreten Fall echt auch was ganz Besonderes. Bei anderen Schuhen zum Beispiel sowas wie Essex Piranha, die nicht mehr hergestellt werden, was so der Schuh war, mit dem ich auch ins Laufen gekommen bin.
War
so.
Das der, den wir hier mal in der verstaubten Kiste gefunden haben? Ja, ne?
Das war der SP3 noch. Das war der Schuh, den Frodeno
Olympia,
genau, 2008 schon getragen hat, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der schwarze. Genau. Ja. Und davon gab es ja bis zur 5. Version, dann wurde das ja eingestampft. Und mit dem bin ich quasi, als ich zum Laufen dann das ambitioniert angefangen habe zu machen, da war das der Wettkampfschuh, der mir auch so nahegelegt wurde. Habe den ganz großen Fehler gemacht, 2015 bei der Halbmarathon-DM, den auf dem Halbmarathon zu laufen, weil mein Teamkollege, schöne Grüße,
Patrick Lange war. So ungefähr.
Das ist auch ein gutes Stichwort, weil, nee, aber dann meinte, das macht er auch, das ist eine gute Idee, an den habe ich mich immer gehalten, der wusste das schon, habe ich gemacht, ich hatte so unglaubliche Schmerzen und aufgescheuerte Füße nach 15 Kilometern, das war echt, das war ein ganz großer Fehler. Nee, und bei Patrick Lange war es ja so, mit dem bin ich ja auf Rügen die Strecke abgelaufen, dann hat er mir das ja erzählt, dass er den Hanso von New Balance testen will. Auf Rügen, aber wenn er ihn dann anzieht, da meinte ich so, du kannst doch damit keinen Halbmarathon laufen. Und dann meinte er, nee, ich will den dann schon testen, weil ich den auf Hawaii laufen will. Und da musste ich ja auch dann zweimal hingucken, ob er das jetzt wirklich ernst meint. Ja. Und dann hat er mir ja noch erzählt, also das war ja so, die wollten mir den erst gar nicht schicken, weil die gesagt haben, du läufst ja eigentlich gar nicht 5 Kilometer, was willst du mit diesem Schuh? Und hat er die doch noch dazu bewegen können. Ja, also so unterschiedlich kann das auch tatsächlich sein.
Ja, du musst das noch zu Ende erzählen, er hat sie da tatsächlich auch getragen.
Er hat sie getragen, er ist unfassbar schnell gelaufen an dem Tag. Ich glaube, er ist auf Rügen auf einer wirklich schweren Strecke mit viermal diesem krassen Anstieg mit 11% Steigung eine 1:10 oder 1:11 gelaufen. Aber mit ganz großem Abstand die schnellste Laufzeit, da auch alle anderen abgestellt. Das war dann, wann war das? War das 2017? Ja. 2017 war das.
Ja, und er hat sie dann auch auf Hawaii getragen.
Er hat sie auf Hawaii getragen und hat Hawaii gewonnen.
Genau, und jeder, der diesen Schuh mal in der Hand hatte,
ein Hauch von nichts.
Das ist ein Hauch von nichts.
Ein bisschen mehr, glaube ich, als der Piranha tatsächlich, aber immer noch sehr wenig.
Absurd.
Ja, und genau, also solche Schuhe gibt es dann tatsächlich, wo ich dann auch weiß, da habe ich auch kein Einsatzgebiet mehr irgendwie für. Da freue ich mich einfach, dass ich sie habe. Also das geht dann wirklich in Richtung Schuhmuseum.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, woher die Faszination kommt. Das ist irgendwie naheliegend. Ich laufe gern und viel.
Das kann man ja auch nicht erklären. Ich meine, eine Briefmarke hat ja auch an sich keinen Nutzen, außer dass man damit einen Brief verschicken kann und andere können sich daran ergötzen. Das kann ich dann auch schon, das kann ich dann nachvollziehen. Weil ich habe mich tatsächlich immer gefragt, wo ist die Faszination für den technischen Nutzen? So, weil das ist ja wirklich jetzt erst was losgeht.
Ja.
Vorher war es halt, ja.
Ich glaube tatsächlich, es ist bei mir. Ja, vieles ist sicherlich auch irgendwie Design. Ich kaufe mir natürlich auch Schuhe, die ich schön finde, in erster Linie. Aber
du trägst aber auch hässliche Schuhe, habe ich gesehen,
auch,
wenn du sie gut findest. Also das muss man tatsächlich auch sagen.
Und ich glaube, darum geht es mir, weil ich es von Anfang an, als ich gelaufen bin, so faszinierend fand, wie unterschiedlich sich Schuhe laufen können. Also auch von einer teilweise gleichen Bauweise. Und ich glaube daher, wenn ich so drüber nachdenke, so ist das wahrscheinlich auch losgegangen, dass ich einfach gern immer mal wissen wollte, von möglichst vielen Schuhen, wie die sich laufen.
Ja.
Also ich habe ja damit auch wirklich angefangen, dass ich gebrauchte Schuhe so günstig wie möglich immer dann bei eBay oder bei Kleinanzeigen gekauft habe, weil ich kann die ja nicht alle für ein UVP kaufen. Das ist heute immer noch so.
Ja.
Also wenn ich mir kaufe, dann ich kaufe nie einen Schuh neu. Das ist halt wirklich, also natürlich habe ich auch den großen Vorteil.
Stimmt doch gar nicht.
Ja, das stimmt so. Wirklich nicht. Ja, hast du recht. Gerade erst 300 Euro für einen Alpha Fly ausgegeben.
So.
Hätte ich mir gern gespart. Im Nachhinein, tja. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir auch nochmal einen Schuh-Podcast für die paar Wahnsinnigen, von denen ich weiß, dass es sie gibt, die es dann auch interessiert. Also einfach rein technisch. Aber ich glaube, das war so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ich früh gemerkt habe, wie anders sich Schuhe laufen und dass ich das spannend und faszinierend fand und einfach immer mehr ausprobiert habe und dass sich das dann so hochgeschaukelt hat. Und dann hat man ja so seine Lieblingsschuhe und davon kommen dann immer schönere Farben raus und so weiter, dann will man die auch haben. Ja, es ist so ein bisschen, also ja, sonst wahrscheinlich eher ein Frauentick, so mit Schuhen generell, aber
ja, gibt's glaube ich, aber sonst eher halt so Sneaker oder
ist ja bei mir teilweise ja. Auch, aber in erster Linie sind es halt Laufschuhe, weil ich sie wahrscheinlich sogar häufiger benutze.
Wollte gerade sagen, du verbringst ja da die meiste Zeit deines Lebens drin, also von daher ist es ein sehr lebensnahes Hobby. Das freut uns, dass dir das so gefällt, Simon. Wenn es noch mehr Leute gibt, die so denken, können sich gerne mit Simon connecten. Der hat da immer was zu erzählen, auf jeden Fall.
Ja, ich bin ja froh, dass es da rege Austauschportale für gibt. Für Schuhe und so weiter, da bin ich ja tatsächlich an einigen Stellen noch echt aktiv und wie viele Rückfragen ich jetzt in den letzten Jahren zu Schuhen bekommen habe und immer noch bekomme, also auch gerne beantwortet tatsächlich, aber das geht schon nicht mehr in die Dutzende, eher in die Hunderte. Ja. Also gerade auch natürlich muss man ja auch dazu sagen, hier, dass ein Teil des Berufs ist, ne? Also wenn wir Schuhtests machen, dann kommt ja auch immer was Spannendes letztendlich dabei raus, nicht nur wenn wir jetzt wie im Labor aufwendig messen, sondern allein auch schon vom Gefühl und von der Einschätzung her, wann hast du sonst mal jemanden, der dir wirklich von 10, 15, 20, 30 Paar Schuhen sagen kann, wie da so die jeweiligen Konstellationen sind. Also das ist ja auch wirklich dann der große Vorteil, so ehrlich muss man dann ja auch mal sein, das bewahrt einen natürlich auch vor Fehlkäufen. Also du kannst natürlich viele, viele Schuhe im Laden Probe laufen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer macht das letztendlich? Jemand, der Verletzungsprobleme hat, der macht eine Laufanalyse, begrenzt dann vielleicht seine Auswahl und entscheidet sich dann bei dem Modell, was einem am besten gefällt, vielleicht tatsächlich am Ende nach dem Design. Und andere, die keine Probleme haben, machen es wahrscheinlich sogar genau umgekehrt. Die suchen sich ein paar Schuhe aus, die sie gut finden und dann gucken sie sich vielleicht nochmal an. Also definitiv ist es ja so. Das ist bestimmt nicht die ratsamste Art und Weise, sich da den richtigen Schuh rauszusuchen, aber es ist für viele halt echt die Realität. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir Tests machen, wir und ganz viele andere auch, um da den Eindruck zu vermitteln und den Leuten nicht zu sagen, ja, kauft euch doch die 6 Paar für 150 oder bei Wettkampfschuhen für 200 Euro oder was weiß ich und macht dann, probiert das aus und schmeißt die irgendwie weg. Naja, das ist ja eigentlich auch der ganze Grund der Sache. Genau. Aber jetzt übergebe ich an dich. Also bei dir geht es ja ähnlich wie mir bei den Schuhen mit dem Radfahren und verschiedenen Sachen.
Ja, das tatsächlich habe ich drüber nachgedacht. Auch das ist was ich, eine der großen Punkte neben der ganzen Renn-Action, die jetzt halt flach fällt irgendwie im Sommer, ist das Stöbern durch die Wechselzonen. Ist mir so, weil also der Samstag ist immer, wenn die großen Rennen stattfinden, die großen, jetzt Rot, Frankfurt, Hamburg und so weiter, wo es halt auch wirklich richtig große Wechselzonen gibt, da gibt es nichts Schöneres, als den Samstag damit zu verbringen, da auf und ab zu gehen und zu gucken, was da für Material reingeschoben wird, weil das und da ist tatsächlich, bei mir ist es halt so, dass ich mich dafür ganz, ganz viel begeistern kann. Natürlich interessiere ich mich für den heißen Scheiß irgendwie so, was gerade alles neu ist und so weiter, die Profiräder, aber viel faszinierender finde ich eigentlich, wenn da einer mit Liebe zum Detail unterwegs ist und irgendwie, weiß ich, mit der Lackierung irgendwas gemacht hat oder ne, wenn irgendwas stimmig ist oder auch wenn altes Material gefahren wird. Das finde ich eigentlich immer das Allergeilste.
Dazu muss man sagen, wir mussten dich schon so oft aus Wechselzonen holen.
Ich musste auch Fotos machen.
Wir waren mit allen Sachen fertig und du bist dann noch durch die Reihen gelaufen. Als einziger in der ganzen Wechselzone noch geschlossen, hattest du halt noch die Genehmigung für Online-Galerien dann Fotos zu machen.
Ja.
Und wir standen alle davor und ja, Nils ist noch drin und du bist nochmal rauf und runter gelaufen und hast nochmal aus allen Perspektiven dich da hingelegt. Und so weiter.
Ja.
Also, und Anbauteile, das ganze Rad und also, das ist ja echt, das war immer sehr, 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 sehr witzig,
auch mit anzusehen. Ja, seit vielen Jahren auch mein Beruf, ne?
Ja, klar.
Das irgendwie zu vergleichen und und das fasziniert mich so, also klar, auch wieder Design ist ein Thema, was mich also bei der Radtechnik, klar, wenn Räder gut aussehen, aber auch diese berühmten Marginal Gains, und das ist halt auch ein Thema, mit dem wir uns in der kommenden Ausgabe beschäftigt haben, diese kleinen Schritte, diese kleinen Vorteile, die dann in der Summe einen großen Vorteil ergeben. Also zu gucken, ja, keine Ahnung, was ist der beste Reifen? Ne? So, Reifen ist so mein Steckenpferd irgendwie. Mhm. So, ne? Das ist jetzt überhaupt nicht sexy und hat auch nichts mit Design zu tun, sondern mit Mischungsverhältnissen und Aufbauten und ich weiß auch da könnte ich gar nicht sagen, wo da die Faszination herkommt bei dem Bauteil. Aber was ich, glaube ich, da so faszinierend finde, ist, dass es da immer darum geht, den besten Kompromiss zu finden. Weil es gibt keinen Reifen, der in allen Bereichen der beste ist.
Ja.
Das kann nicht sein. Das ist, widerspricht sich. Einige Dinge zum Beispiel, wenn man sagt, der soll besonders guten Grip haben, dann wird der niemals lange halten können. Weil das eine brauchst eine eher weichere Mischung, für die anderen eher eine andere Mischung, die abriebsfester ist. Oder besonders guter Pannenschutz kann nicht mit besonders wenig Material einhergehen, also mit leichtem Gewicht, also niedrigem Gewicht. Und es kommt halt immer darauf an, diese Stellschrauben zu stellen. Und dann kannst du halt entweder einen besonders guten Allrounder herstellen, der wirklich überall sehr nah rankommt, oder du legst halt voll den Fokus auf, das soll jetzt der schnellste Reifen sein oder der leichteste. Und das fasziniert mich total, dann auch eben an den Rädern zu sehen, wie da die Entscheidungen getroffen werden, weil da kann man natürlich ganz, ganz unterschiedlich rangehen. Ne? Du kannst halt sagen, irgendwie so, ich gehe auf Sicherheit und nehme den besten Allrounder, oder ich sage, ich will alles rausholen, und wenn ich dann einen Platten habe, dann habe ich halt einen Platten. Ja. Dann war es das halt. Und das auch, und das kann man ja in alle möglichen, bei fast allen Bauteilen am Rad dann machen. Und das, ja, auch so die Entwicklung, die das genommen hat und wo dann doch immer noch wieder was rausgequetscht wird. Das ist so ein bisschen, das ist so für mich die Faszination. Und das ist halt in Wechselzonen einfach fantastisch, ne?
Ja, da siehst du einfach alles, gerade bei den großen Rennen, das stimmt natürlich schon.
Die beste Wechselzone der Welt bleibt uns leider auch verschlossen. Hawaii darf man halt eben dieses nicht machen, dass man da kurz reingeht. Also so bei den anderen, da kriegen wir das schon hin. Sagen wir so, dass wir da auch Zutritt haben und auch uns da aufhalten dürfen. Auf Hawaii ist es wirklich, du denkst, du willst ins Weiße Haus. Also das war wirklich das eine Jahr. Habe ich für 5 Minuten Zugang bekommen.
Stimmt,
zur Wechselzone, damit ich Bilder machen darf. Bin ich auch sehr dankbar für, das war auch geil. Aber da bin ich wirklich rumgerannt und hab Bilder hier und da. Und dann wurde ich hart von der Security ermahnt. Ich habe eine Zutrittskarte bekommen.
Oh, ja.
Und die Zutrittskarte musste ich sichtbar in die Höhe halten.
Dann mit einem Arm
genau fotografiert und mit der anderen musste ich meine Zutrittskarte hochhalten.
Das ist Amerika.
Ja, aber das war gut. Da haben wir gute Räder. Unter anderem das Rad von Otto Tilkowski, den Namen muss man einfach nur noch fallen lassen, die meisten werden ihn kennen. Wie soll man ihn beschreiben?
Unser Triathlon-Ikone, ja, Urgestein.
Urgestein, Hawaii, 13 Mal, glaube ich, am Start gewesen. Und und einfach Type.
Ja.
Und so wie er eine Type ist, ist auch sein Rad einfach auch, das ist auch ein Museumsstück, kannst du sagen, aber gepaart mit ultramodernen und Leichtbauteilen. Also der hat auch ein Fable, haben wir auch schon mal vorgestellt. Ich habe die Ausgabe leider nicht mehr im Kopf, aber wir haben mal Age-Grupper-Räder vorgestellt, letztes Jahr im Sommer. Ja. So rund um Frankfurt und Rot haben wir die fotografiert und danach dann ins Heft gebracht und da war seins auch dabei. Das hab ich damals in der Wechselzone fotografiert und gesagt, boah, so ein geiles Rad. Und dann hat Frank, war das Ziel im Rennen, wir wollten den letzten Deutschen, der ins Ziel kommt.
Stimmt.
Oder deutschsprachigen Athleten. Ja. Und das war dann eben Otto, den hat er auf der Strecke fotografiert.
Dann hast du erst gecheckt, dass das Rad ist?
Bis zu seinem Rad, es war ja dann auf der Laufstrecke, haben wir ihn quasi dann... Und dann hat er ihn aber bis ins Ziel verfolgt und hat er quasi mit seinem Rad noch ein Bild gemacht. Dann habe ich gesagt, das ist doch sein Rad, das ist doch das Rad, was ich heute Morgen fotografiert habe. Ja, so haben sich dann die Kreise geschlossen. Ja, genau.
Ah, witzig.
Ja.
Wie ist das denn bei dir? Mir ist gerade eingefallen, wenn ich überlegen müsste, wie viele Paar Schuhe ich insgesamt schon gelaufen bin jetzt, das sind also locker an die 200 Paar oder drüber. Das ist doch, muss doch aber mit Rädern bei dir ähnlich sein.
Ja, würde ich auch sagen, aber kommst du nicht mit hin. Also es sind auf jeden Fall mehrere hundert. Also jetzt Rennräder, ne? Also ja. Rennräder und Triathleten, also seit ein paar Jahren hauptsächlich ja Triathlonräder, aber in meinem früheren Leben auch eben ganz, ganz viele Rennräder und da haben wir immer so gesagt damals, dass wir so ungefähr 100 verschiedene Räder im Jahr gefahren sind und ich habe den Job 9 Jahre gemacht, da also sind schon ein
paar. Aber wie ist das möglich? Also 100 in einem Jahr, das sind ja mehrere, also sind ja ungefähr 2 pro Woche.
Ja. Große Testfelder, 30 Räder.
Wenn ihr sowas gemacht habt, also verschiedene, ja stimmt, das ist ja bei uns eher untypisch.
Genau.
Dann so die größeren Überblicke
gibt's ja,
zum Arbeiten. Genau,
gibt's weil es so viele. Gibt's ja unfassbar viele Ausführungen dann auch davon.
Ach,
und so,
krass.
Ne? Und Alu, Carbon, die ganzen Unterschiede und so. Und das ist tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast, diese Erfahrung, das kriegt man dann halt dann irgendwann, ohne dass jetzt so, oh, ich bin der super Radguru, das gar nicht.
Mhm. Ne?
Also natürlich
gibt's
Ingenieure, die können mir natürlich sagen, wie man ein Rad baut. Ich weiß nicht, wie man ein Rad baut, nur theoretisch.
Ja.
Aber ich weiß, wie sich Räder anfühlen. Ne? Das, was du gesagt hast, mit den Schuhen diese Unterschiede rauszufahren. Und das ist auch was du dann eben auch wirklich, ja, was auch bleibt. Das ist halt dieses Gefühl, wenn du das mal entwickelt hast, und das kommt einfach über die Erfahrung, wenn du so viele unterschiedliche Räder gefahren bist, ja, dann das ist auch ein schöner Schatz, der einem dann so bleibt, ja. Und das versuchen wir natürlich weiterzugeben.
Ja.
Also gerade Rennräder unterscheiden sich auch noch ja viel krasser als Triathlonräder sich unterscheiden, das muss man natürlich auch sagen.
Ja.
Wobei es auch da immer noch Unterschiede gibt, was auch schön ist. Also dass man sich auch, das finde ich zum Beispiel auch total cool, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Geschmäcker, wie sich ein Triathlonrad einfühlen soll. Ne? Der eine, der möchte diesen sturen Geradeausläufer, wo du quasi mit Augen zu dich rauflegen kannst. Und das ist dann auch so fahrertypabhängig. Also Beispiel ist zum Beispiel Cameron Worth, das Pinarello, das fährt sich fast wie ein Rennrad, wenn du so willst. Ne? Was natürlich auch passt irgendwie zu ihm. Und so kann das ganz unterschiedliche Vorlieben geben. Ach, schön.
Ja, voll. Also ich.
Das bleibt uns ja. Die Faszination Material bleibt uns ja. Wir können uns da ja auch, wenn es keine Wettkämpfe gibt, damit weiter auseinandersetzen. Und da weiter Spaß dran haben, auf jeden Fall.
Ja, genau, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Also es waren jetzt nur Räder, Schrägstrich Rennräder und Schuhe, Schrägstrich Carbon-Schuhe. Einiges davon dann im Detail auch noch in der nächsten Ausgabe, werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, da muss man eigentlich nochmal speziell irgendwie was zu machen, wenn ich das so höre.
Ja.
Also das ist, können wir ja mal drauf rumdenken.
Genau, machen wir.
Genau, Rausschmeißer, Einheit der Woche. Es ist mal wieder keine Einheit, sondern einfach nur was Beklopptes. kann man sich aber schön mit motivieren und mit inspirieren. Hat auch nicht so wirklich was mit Triathlon zu tun, ehrlich gesagt. Habe ich aber tatsächlich mehrfach geschickt bekommen und dachte ich dann, wenn das so die Runde auch gemacht hat, dann nehme ich das mal mit rein. Pierre-Emmanuel Alexandre, müsste man ihn aussprechen, hat nämlich am letzten Wochenende was Extremes gemacht und ist den kompletten Neckarsteig gelaufen. Also am Stück, nicht irgendwie mit Pause über mehrere Tage und so weiter. Und viel Trail dabei, also auch Passagen wirklich, wo man dann mit Stöckern und so weiter laufen müsste. Das heißt nämlich in Zahlen, das sind 125 Kilometer zu Fuß im Laufschritt, Trailrunning und Wurzelüberquerung dann mit ein paar Passagen gehen und so weiter, wie man das eben kennt. Aber eben auch beim Laufen und wer da viel Rad fährt, 125 Kilometer mit 4000 Höhenmetern, klingt schon viel. Ist beim Laufen dann eben dementsprechend nochmal viel, viel härter einzuschätzen. So war es da eben der Fall und das Ganze in 12 Stunden, 5 Minuten, also wirklich ein extremes Unterfangen. Er hatte da viele verschiedene Begleiter bei, die ihn mal immer für eine Stunde, für zwei, für drei unterstützt haben. Natürlich auch dann Support mit Verpflegung und Ernährung zwischendurch, aber das ist schon wirklich.
Ja, vor allen Dingen 4000 Höhenmeter. Ist ja an sich schon viel und dann aber auch noch das auf die Strecke, ja dann doch nur in Anführungsstrichen 125 Kilometer.
Also ich finde das wirklich
schon echt krass.
Als jemand, der jetzt auch nicht so schlecht läuft und auch viel läuft, echt faszinierend, wie das man sich offensichtlich so trainieren kann, dass die Knochen das mitmachen.
Ja, es war, also vor allem, du hast ja den Radvergleich gebracht. Also da kann man ja mal in diese Region kommen, aber
das ist auch schon, also dann hast du auch schon ordentlich was getan.
Ja, ist sportlich.
Das ist also schon beim Radfahren. Aber ich denke mir halt wirklich, also wie oft ich das habe, dass ich, wenn ich mal wirklich lange Läufe mache, also echt dann so 2 Stunden oder einen Ticken drüber, wo ich dann irgendwie 30 Kilometer laufe oder mal irgendwie 32, das kam jetzt nicht so häufig vor, das war jetzt vor Mexiko ein paar Mal der Fall, wo ich dann echt gemerkt habe, so strukturell und orthopädisch, also da fängt dann nicht an, was weh zu tun und es ist nicht ein Ansatz von einer Verletzung, aber du merkst dann einfach wirklich, wie lang das war. Also es ist ein Unterschied, ob du dann bei einem okayen Tempo, also nicht nur jetzt wirklich dann joggen, sondern muss dann nicht wirklich schnell sein, aber schon dann vielleicht oberer Grundlagenbereich laufen, wenn du das 2 Stunden machst, das ist schon anders als 1,5 Stunden. Also da finde ich das eben krass, wenn man dann, natürlich bleibt man dann bei so einer Ultradistanz dann noch stehen und verfliegt sich und so weiter, aber es ist halt eine andauernde Belastung trotzdem. Das ist so lang.
Hast du schon mal so lang Sport gemacht?
Nein. Das längste, was ich je gemacht habe, war Mexiko.
Ach Simon.
Nee, das ist ja, da mache ich mich komplett kaputt, das weiß ich, das übersteht doch nicht.
Nein, Laufen, ich meine, Laufen ist auch wirklich, also ich habe auf dem Rad logischerweise, oder nicht logischerweise, aber da schon das ein paar Mal gemacht in den Regionen, aber Laufen, das ist dann ja eben nicht nur die Zeit, also die 12 Stunden, ne, die absurd sind, sondern auch ja die Strecke an sich, also 100, ja.
Ja, vor allem, das Tricky ist ja, du kannst das ja gar nicht richtig spezifisch trainieren. Weil ja alles, was über einen gewissen Zeitraum hinausgeht im Training, so intensiv oder so lang ist, dass du dich davon ewig erholen musst und dann nicht weiter trainieren kannst.
Ja, das ist also natürlich
sich darauf spezifisch vorzubereiten und dann eben gerade auch so orthopädisch, finde ich super, ja, aber schwierig. Ja, das ist
eben die Frage, da hat, ich zitiere den ganz häufig, ein ich weiß gar nicht, ob er noch was macht, Stefan Schlett, ehemaliger Extremsportler, der war auch der beim ersten 10-fach Ironman in Mexiko dabei. Der hat gesagt, der hat gar nicht trainiert. Der hat nur so einen Quatsch gemacht. Also der hat nur so Rennen gemacht. Und dann ist die Frage auch, wie soll das gehen, ist ganz einfach beantwortet, seiner Meinung nach. Hat er mir mit auf den Weg gegeben, hilft, könnt ihr euch mal mitnehmen. Einfach einen Schritt vor den anderen und irgendwann bist du da. So, das ist einfach, darauf kannst du es runterbrechen.
Ich sag mal so, es ist so einfach. Aber wenn es doch so einfach wäre, dann würde es doch jeder machen.
Nee, aber 125 Kilometer laufen in 12 Stunden würde nicht jeder machen, auch wenn es einfach wäre.
Das stimmt wohl.
Und da denken wir jetzt mal drüber nach.
Deswegen ist es ja auch die Einheit der Woche.
So.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche mit Frank dann wieder. Du hast Urlaub.
Ja, ich bin nicht da.
Genau. Ja, dann an dieser Stelle schönen Urlaub.
Auf Wiedersehen.
Gutes Training für den Bremen-Marathon.
Ja, ich Schuhe packe ich ein, ja.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.